Leute, bevor die Folge losgeht, habe ich eine Überraschung für euch und ich könnte mir vorstellen, dass sich da einige von euch sehr, sehr, sehr drüber freuen. Ich habe mich nämlich entschieden, einen allerletzten zusätzlichen Termin meiner Ohrenzeugentour zu spielen und zwar am 25. Januar 2026 in Halle an der Saale. Die Tickets dafür gibt es ab sofort und diese allerletzte Show ist vor allem für die Ohrenzeugen im Osten von Deutschland, weil viele von euch traurig waren, dass ich dort nicht so viele Auftritte machen konnte, wie ich vielleicht gerne gemacht hätte. Deshalb mache ich jetzt meinen allerletzten Tourstopp bei euch. Nächstes Jahr wird es definitiv keine weiteren Shows geben. Wenn ihr mich also live sehen wollt, wenn ihr die Tour noch nicht gesehen habt, dann ist der 25. Januar 2026 die allerletzte Chance. Tickets für den Termin in Halle gibt's auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Dort bekommt ihr auch noch für einige Termine Restkarten, also wartet nicht zu lange. Wir sehen uns in Halle an der Saale. Tschüss!
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen von nebenan und Servus Reinhard Reini Remfort, Zusatz Podcast-Gott, das muss man immer dazu sagen.
Oh, bitte nicht, das hat Sprünki mal geprägt und ich kann es, das ist schlimm, man kriegt es nicht mehr weg, das ist das Schlimme daran, man kriegt es nicht mehr weg.
Ja. Aber es gibt ja schlimmere Spitznamen als Podcast-Gott.
Ja, schon, aber wenn du Leuten irgendwo auf der Straße begegnest oder bei irgendeiner Show von Basti bist und plötzlich ruft das irgendjemand rein, ist das schon eine harte Nummer. Also irgendwann reicht es so ein bisschen.
Okay, das kann ich verstehen. Ja. Vielleicht mal ganz kurz dazu, wie diese Kombi zustande gekommen ist. Du bist Physiker, Wissenschaftskommunikator und auch OG-Podcaster. Also du machst schon richtig lange Podcasts, oder? Wie lange?
Ich mache zwei Podcasts im Wesentlichen. Ja. Methodisch Inkorrekt ist ein Wissenschaftspodcast. Den mache ich jetzt seit, ich glaube, 12 Jahren.
Boah.
Und der andere, den mache ich mit Basti, also der war ja auch schon hier häufiger mal zu Gast. Mhm. Das ist so der klassische Laber-Podcast ohne irgendein Thema. Den machen wir seit, ich weiß gar nicht, 6 Jahre, 7 Jahre, irgendwie sowas.
Ja, auch das schon ist lang. In Podcast-Zeiten auch schon richtig, richtig lang. Ja. Genau, Alliteration am Arsch heißt da.
Stimmt,
und genau. Da hast du dich bei unserem gemeinsamen Freund Basti Bielendorfer beschwert, dass er schon mal bei mir zu Gast war und du noch nicht. Ja. Wir hören mal gerade rein.
Zum Thema True Crime, du warst ja in der letzten Folge von Verbrechen von nebenan, wie ich gehört habe, mal wieder.
Ja, bei unserem lieben Freund Philipp war ich zu Gast, genau.
Ja, der mich nicht einlädt, Arsch.
Nein. Ja, gut, man muss
nein,
ja auch
alles
nicht.
Gut.
Du bist ja nun wirklich... Soll ich das klar machen? Soll ich mal meinen Freund Philipp für
nein,
dich?
Bitte nicht. Ich bin zu unbedeutend und froh darüber.
Ja, das konnte ich natürlich nicht so stehen lassen. Vor allem, weil dieser Fall, über den wir heute sprechen, perfekt zu dir als Wissenschaftler passt. Wir sprechen nämlich über den Wissenschaftsbetrieb so im Allgemeinen, aber auch über einen Goldzahn und eine Leiche. Und ich kann dir schon mal versprechen, das wird ein richtig, richtig wilder Fall. Oder wie einer der Beteiligten damals gesagt hat, genug Stoff für eine geile Tatortfolge. So. Das ist mal ein Teaser.
Ich bin super gespannt. Also ich freue mich richtig drauf. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich freue mich tatsächlich sehr auf diesen Fall. Zumal ich vermute, dass es diesmal mit weniger Toten auskommt,
ja,
oder?
Ja, da hast du schon richtig vermutet. Es ist nicht ganz so blutig wie sonst, aber ich glaube trotzdem sehr spannend und sehr skurril. Also eine Inhaltswarnung brauchen wir deswegen dieses Mal nicht. Die Namen habe ich teilweise geändert. Bist du bereit?
Ja.
Sehr schön. Frühjahr 2022. Nach 2 Jahren Pandemie fühlt sich das Leben langsam wieder normaler an. Die Cafés und Restaurants sind wieder geöffnet und die Menschen freuen sich über wärmer werdende Temperaturen. Es ist eine Zeit zwischen der Hoffnung auf Normalität und Unsicherheit, denn Russland hat gerade erst die Ukraine angegriffen. Und doch geht der Alltag für die meisten Menschen erstmal normal weiter, auch für den damals 56-jährigen Martin Heidingsfelder. Der Nürnberger ist ein sportlicher Typ mit Bürstenschnitt und einem ungewöhnlichen Job. Heidingsfelder arbeitet als sogenannter Plagiatsjäger. Er überprüft Doktorarbeiten und Bücher darauf, ob ihre Verfasser heimlich abgeschrieben oder vielleicht nicht korrekt zitiert haben. Dabei wühlt sich der gelernte Diplomkaufmann oft seitenweise durch Fußnoten und Quellenverzeichnisse. Und auch wenn das erstmal unspektakulär und vielleicht auch ein bisschen öde klingt, können Menschen wie Martin Heidingsfelder Karrieren beenden oder sogar Regierungskrisen auslösen. 2011 zum Beispiel, als der CSU-Shootingstar und damalige Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg auf einmal wegen seiner Doktorarbeit in die Schlagzeilen gerät. Der damals 39-Jährige, den manche Zeitungen zu diesem Zeitpunkt gerne mit John F. Kennedy vergleichen, soll ganze Teile seiner Dissertation aus anderen Quellen abgeschrieben haben, ohne das zu kennzeichnen. Als das herauskommt, verliert Guttenberg sowohl seinen Doktortitel als auch sein Amt als Verteidigungsminister und möglicherweise nächster Bundeskanzler. Einer derjenigen, die damals Guttenbergs Arbeit geprüft und den Skandal überhaupt erst ins Rollen gebracht haben, ist der Internetunternehmer Martin Heidingsfelder. Und der hat jetzt Blut geleckt. Den wohl beliebtesten deutschen Politiker zu Fall bringen, das ist eine große Nummer, nicht nur für ihn. Rückblickend sagt Heidingsfelder, er mochte das Adrenalin und sei deshalb bei der Jagd geblieben. Knapp 11 Jahre später ist Heidingsfelder Profi auf diesem Gebiet. Die Arbeiten anderer Leute auf Plagiate oder Unsauberkeiten zu überprüfen, ist zu seinem Hauptjob geworden. In einem Interview vergleicht sich der Plagiatsjäger mit einem Adler, der in der Luft seine Beute ausspäht. Ich sehe nicht die Blumen, ich sehe nur das Murmeltier, weil es das Fressen ist. Auf Bildern trägt Martin Heidingsfelder mit stolzem Grinsen ein T-Shirt mit dem Aufdruck Monsterjäger. Vielleicht mal so als ganz kurzer Einschub, Plagiatsjäger sind schon speziell, oder?
Ja, ich würde sagen, sehr speziell. Ich habe diese, also ich glaube, das hat jeder von uns damals mitbekommen, oder? Mit Guttenberg und seiner Doktorarbeit und so. Und ich finde tatsächlich Plagiatsjäger recht schwierig, weil das häufig, oder zumindest das, was man in der Öffentlichkeit mitbekommt, und das sind ja eigentlich die einzigen Plagiate, wo irgendwie wirklich ein Interesse dran, also hintersteckt bei den Leuten, die sind meistens nicht dadurch getrieben, dass irgendwie die Wissenschaft im Vordergrund steht, sondern es steht immer die Person im Vordergrund, die man häufig damit zu Fall bringen möchte. Also wir haben so diese Plagiatsvorwürfe nach Guttenberg, kamen da ja noch etliche. Das ist immer was Politisches gewesen oder zumindest irgendwas mit einer anderen Agenda als der Promotion an sich, die da irgendwie auf dem Prüfstand stand.
Ja, wenn es wirklich, wie du gerade gesagt hast, nur um die Wissenschaft ginge, was ja ein gutes und hehres Ziel wäre, dann würde man sich ja nicht immer Leute aussuchen, die prominent sind und in der Öffentlichkeit stehen und in den meisten Fällen irgendwie Politiker oder Politikerinnen sind. Also es hat schon durchaus was mit der Prominenz der Leute zu tun.
Genau, also steht meistens ein anderes Ziel im Hintergrund und deshalb sehe ich Plagiatsjäger tatsächlich auch sehr kritisch, muss ich sagen.
Man muss vielleicht bei Martin Heidingsfelder dazu sagen, dass diese Plagiatsjagd für ihn kein Hobby mehr ist, sondern wirklich ein Geschäft. Also er nimmt Aufträge entgegen von jedem, der ihn bezahlen kann. 300 Euro kostet seine Arbeit pro Stunde. Dafür kann man ihn auf jede beliebige Person bzw. ihre Arbeit oder ihr Buch ansetzen. Ein stolzer Preis, also 300 Euro die Stunde, kommt ja schnell was zusammen und den zahlen wahrscheinlich nur Leute, denen die Sache wirklich wichtig ist. Und das kann, das hast du ja gerade schon angedeutet, zum Beispiel ein politisches Interesse sein, um einen parteiinternen Konkurrenten oder einen Gegenkandidaten aus dem Weg zu räumen. Um die untersuchte Doktorarbeit oder das betreffende Buch geht es dabei nur selten. Das Plagiat wird zur Waffe, um Ziele zu verfolgen, die mit Wissenschaft gar nichts zu tun haben. Die Beweggründe seiner Auftraggeber hinterfragt Heidingsfelder aber auch nicht und er wahrt die Anonymität derjenigen, die ihn bezahlen. So soll es auch bei seinem neuesten Auftrag laufen. Heidingsfelder soll die Doktorarbeit eines Professors aus München überprüfen. Was erstmal unspektakulär klingt, könnte ein ausgewachsener Skandal werden. Denn hier geht es nicht um irgendwen. Professor Dr. Matthias Graf, geboren am 16. Januar 1960 in Hamburg, leitet das Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hat an der Uni Hamburg Medizin studiert und dort auch seinen Doktortitel erlangt. Danach macht er seinen Facharzt als Rechtsmediziner in Tübingen und wechselt irgendwann an die Universität in München. Dort leitet er mittlerweile das Rechtsmedizinische Institut der LMU und hat rund 130 Mitarbeiter unter sich. Er und sein Team untersuchen Leichen, erstellen toxikologische Berichte und ermitteln Todesursachen. Graf schreibt Gutachten für unzählige Ermittlungsverfahren und Gerichtsprozesse. Der damals 62-Jährige gilt als einer der renommiertesten Experten in seinem Fachgebiet. Nicht selten entscheidet Grafs Arbeit bei Prozessen über Schuld oder Freispruch. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem forensische Biomechanik und Spurenanalyse. Über die Jahre hat Matthias Graf allein und in verschiedenen Teams hunderte Fachpublikationen veröffentlicht. Eine davon, nämlich seine Doktorarbeit aus dem Jahr 1987, wird 2022 zum Teil eines unglaublichen Krimis. Während Graf noch nichts von dem ahnt, was sich da über ihm zusammenbraut, nimmt nicht nur Martin Heidingsfelder dessen Dissertation unter die Lupe, sondern auch noch ein zweiter Plagiatsjäger. Heidingsfelders mysteriöser Auftraggeber hat nämlich auch noch Stefan Weber engagiert. Weber ist ebenfalls kein Unbekannter in der Szene. Der österreichische Plagiatsjäger mit internationaler Reputation, wie ihn die französische Zeitung Le Monde mal genannt hat, wird am 14. Juni 1970 in Salzburg geboren. Dort an der Uni studiert er Publizistik und Kommunikationswissenschaft und macht 1996 seinen Doktor. Nach eigenen Angaben arbeitet Weber seit 2007 als Plagiatsjäger, nachdem er herausgefunden hat, so erzählt er das, dass ein deutscher Lehrer Teile seiner Doktorarbeit bei ihm abgeschrieben hatte. Auch Weber nimmt sich immer wieder deutsche Prominente vor. 2021 erhebt er pünktlich zur Bundestagswahl Plagiatsvorwürfe gegen das Buch der damaligen grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. 2025 beschuldigt er Robert Habeck, von den Grünen bei seiner Doktorarbeit plagiiert zu haben. Habeck selbst und auch die betroffene Uni Hamburg weisen diese Vorwürfe zurück. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die riesige Diskussion um die Wahl der Verfassungsrichterin Frauke Brosius-Gerst. Auch gegen sie erhebt Stefan Weber kurz vor ihrer Wahl, also wirklich ganz kurz vor der Wahl im Deutschen Bundestag, den Vorwurf, nicht Brosius Gersdorf selbst, sondern ihr Ehemann habe ihre Doktorarbeit verfasst. Er spricht von einem, Zitat, sehr wahrscheinlichen Promotionsbetrug. Die Richterwahl im Bundestag wird vertagt zum ersten Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Anfang August 2025 zieht Frauke Brosius Gersdorf ihre Bewerbung zurück. Ob an den Plagiatsvorwürfen gegen sie überhaupt etwas dran ist, ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch völlig unklar. Fest steht aber eins, Plagiatsjäger wie Martin Heidingsfelder oder Stefan Weber haben Macht. Schon allein der Vorwurf eines Plagiates kann Karrieren beenden.
Ja, und da haben wir auch ein großes Problem an der Geschichte, ne? Also alleine der Vorwurf, wissenschaftlich unsauber gearbeitet zu haben oder sogar absichtlich getäuscht zu haben, ist ein riesiges Problem und kann, wie hier in dem Fall, Karrieren beenden oder halt politisch genutzt werden. Ne? Also die ganze Geschichte um Brosius Gersdorf war meiner Meinung nach ein Riesenskandal, auch wie das teilweise von den Medien aufgegriffen wurde, war hochproblematisch.
Ja. Ja, und da können wir durchaus von einer gesteuerten Kampagne sprechen in dem Fall. Und ja, was mir nochmal wichtig ist zu betonen, ganz oft kriegen die Leute die Auflösung ja gar nicht mit, ne? Also der Vorwurf schwebt erstmal im Raum und ist ja auch völlig nachvollziehbar. Viele Leute sind nicht aus der Wissenschaft oder kennen sich gar nicht so richtig damit aus, mit Zitierregeln und so weiter. Wir wissen das, weil wir mal studiert haben, ne? Aber ganz viele Leute eben nicht. Und da bleibt dann immer so ein bisschen was hängen, ne? Weil viele sich ja auch gar nicht damit auseinandersetzen. Was sind jetzt die Vorwürfe ganz konkret? Kann das sich wirklich so abgespielt haben und so weiter?
Ja, und wenn der Vorwurf einmal da ist, ne, dann bleibt auch in der öffentlichen Meinung ganz häufig sowas hängen wie, ja, da wird ja schon irgendwas dran sein, wenn es da Verdachtsfälle gibt, ne, wenn das geprüft werden muss und so. Also, wie du schon gesagt hast, da war es eine gesteuerte Kampagne, ganz offensichtlich, aber das bleibt halt hängen. Egal, ob was dran ist oder nicht. Und wie wir ganz am Anfang auch schon gesagt haben, es wird häufig irgendwie im politischen Kontext genutzt oder um Leute vielleicht sogar zu vernichten.
Ne? Ja. Und eben diese bekannten und damit auch mächtigen Plagiatsjäger Heidingsfelder und Weber haben im Sommer 2022 dasselbe Ziel vor Augen, den Münchner Forensiker Matthias Graf. Allerdings haben die Plagiatsjäger noch keine Ahnung, dass sie mit diesem Fall viel mehr Aufmerksamkeit erregen werden, als ihnen lieb ist. Im Fall Graf wird ihnen die Arbeit ziemlich einfach gemacht, fast ein bisschen zu einfach. Ihr Auftraggeber, dessen Identität sie schützen, hat ihnen bereits alle Beweisstücke vorbereitet. Er liefert den beiden sowohl die Doktorarbeit von Matthias Graf als auch ein Sammelband aus Rumänien, aus dem der Forensiker angeblich abgeschrieben haben soll. Das Sammelband wurde wenige Jahre vor Grafs Promotion auf Englisch veröffentlicht. Der Titel des Bandes lautet Colchicin 100 Years of Research. Es handelt sich um ein fast 400-seitiges Werk mit 13 Beiträgen von verschiedenen Autoren. Wie der Titel schon sagt, trägt das Buch Abhandlungen über das Gift Colchicin zusammen, das aus den Blüten der Herbstzeitlosen gewonnen wird. Genau diese Substanz spielt auch in der Dissertation von Matthias Graf und in diesem Fall eine wichtige Rolle. Martin Heidingsfelder und Stefan Weber kommen schnell zu einem eindeutigen Ergebnis. Graf muss seine Doktorarbeit abgeschrieben haben. Und das ganz schön dreist. Eigentlich entspricht seine komplette Arbeit mehr oder weniger dem 13. Kapitel des rumänischen Buches. Rund 80%, also fast die komplette Arbeit, hat Matthias Graf offenbar kopiert. Er hat sogar Abbildungen und Tabellen aus dem Buch übernommen. Es handelt sich also um ein sogenanntes Vollplagiat. Also eigentlich ist fast alles in dieser Dissertation abgeschrieben. Und so ein Vollplagiat ist doch eigentlich eher selten, oder?
Ja, also ich würde sagen, das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Also man muss ja so ein bisschen unterscheiden, ne, bei Dissertationen. Also wenn man noch nie damit zu tun hatte, wenn man sich zum Beispiel viele medizinische Dissertationen anguckt, hier geht es ja um Dr. Med, die sind häufig ein bisschen anders als andere Dissertationen. Also in der Medizin ist das teilweise so, dass zum Beispiel die Promotionen oder die Promotionsschriften, also diese Dissertation, schon während des Studiums verfasst wird und häufig vom Umfang her anders ist oder weniger ist als zum Beispiel in anderen Fächern. Das kann man aber nicht pauschal sagen. Das gilt nicht für alle medizinischen Dissertationen. Es gibt da durchaus auch welche, die wirklich nach festen wissenschaftlichen Standards gemacht wurden, wo die Leute Jahre dran gearbeitet haben, häufig dann auch nach dem Studium, also normalerweise ist es ja üblich, dass man erst einen Abschluss macht und dann promoviert. Wie gesagt, in der Medizin ist es häufig anders, aber nicht immer. Also gerade wenn das jetzt irgendwie eine Dissertation irgendwie aus den 80ern ist oder so, ne, der Vorwurf ist richtig, richtig hart, ne, zu sagen, das Ding ist komplett abgeschrieben. Das ist schon wirklich grobes wissenschaftliches Fehlverhalten, selbst wenn man sagt so, ja, da war er vielleicht noch junger Student oder so, selbst da sollte man wissen, dass das so nicht geht. Und ich glaube, das ist auch so mit der gröbste Vorwurf, den man jemandem machen kann. Also gerade in der Medizin ist es ja auch so, dass der Doktor irgendwie mit zum guten Ton gehört. Also, also als Mediziner ist man halt Doktor. Es gab mal den Trend, dass Mediziner, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das müsste so Anfang der 90er oder so gewesen sein, bewusst darauf verzichtet haben, noch diesen Doktor zu machen. Oder dass Leute, die dann lange wissenschaftlich geforscht haben, eher einen anderen Doktor gemacht haben als den Dr. Med. Ich glaube, da kann man Stunden drüber reden. Aber der Vorwurf, egal in welchem Fachgebiet, ist auf jeden Fall sehr, sehr hart. Und Vollplagiate sind, glaube ich, eine absolute Seltenheit.
Ja, weil es ja auch relativ einfach im Zweifelsfall nachzuweisen ist. Ne? Also es ist ja nicht so ein Teil, den man irgendwie abgeschrieben und in der Arbeit versteckt hat, sondern eins zu eins abzuschreiben, ist ja vollkommen offensichtlich.
Ja, gerade heutzutage. Ne? Also heutzutage, wo wir halt Datenbanken und so haben, könnte man sagen, das ist massiv dumm oder so. Aber selbst in den 80ern, also selbst da wäre es schon unglaublich dumm gewesen, so etwas zu tun. Und ich hätte jetzt gesagt, das riskiert eigentlich niemand. Also seine Karriere so aufs Spiel zu setzen für, in Anführungszeichen, sagen wir mal, so eine Kleinigkeit wie irgendwie 30 Seiten aus irgendeinem Buch abzuschreiben.
Ja, absolut. Also du hast gerade schon gesagt, also die eigentlich, wenn das stimmen würde, würde das einfach bedeuten, dass die komplette wissenschaftliche Karriere von Matthias Graf auf einer Lüge basiert, ne? Und das ist ja gerade das Krasse daran.
Genau, was aber schon hart ist, ne? Weil, wie gesagt, das ist halt relativ früh am Anfang seiner Karriere gewesen, ne? Also, ich meine, 87 hat er das Ding geschrieben. Und wann kamen die Vorwürfe auf?
2022, ja.
2022, also da könnte man ja eigentlich schon fast sagen, so, ne, der hat ja trotzdem irgendwie Karriere gemacht. Aber ihm vorzuwerfen, er hätte am Anfang seiner Karriere halt sich wissenschaftlich grob falsch verhalten, kann solche Karrieren, wie du schon sagst, wirklich komplett beenden. Also da gibt's hier und da tatsächlich auch noch andere Beispiele für in der Wissenschaft. Mhm. Also ich bin ja Physiker, ich komme eher aus einer anderen Ecke, aber ich erinnere mich noch dran, als mein Studium angefangen hat, das war so Anfang der 2000er, da gab's einen Fall in der Physik von einem Physiker, der auch unglaublich angesehen war, unglaublich hochkarätig publiziert hat, und irgendwann stellte sich raus, so Moment, also Leute sind skeptisch geworden, weil er so viel publiziert hat, dass man sagt so, Wahnsinn, das kann kaum sein, dass Leute da ein bisschen genauer hingeguckt haben und sich auch am Ende herausgestellt hat, dass viele Messergebnisse gefälscht waren. Und ach, die Karriere war, also die Karriere war auch sofort vorbei, und der Mensch war, ich habe den Namen jetzt mit Absicht mal weggelassen, könnt ihr aber googeln, wenn es euch interessiert, der Mensch war schon für einen Nobelpreis quasi vorgeschlagen in der Physik, weil der so viel im Bereich Supraleitung und so geforscht hat. Wow. Und da hat sich dann irgendwann auch rausgestellt, okay, der hat offensichtlich in seinen Publikationen hier und da Daten erfunden oder angepasst so ein bisschen, auch grobes wissenschaftliches Fehlverhalten, und die Karriere war vorbei. Und ich glaube, bei einem Wissenschaftler an seiner wissenschaftlichen Arbeit ihm Fehlverhalten vorzuwerfen, ist, glaube ich, so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann.
Ja, und das Krasse in dem Fall ist, dass derjenige, dessen Leben ja ganz kurz davor ist, zusammenzubrechen, von dieser ganzen Bedrohung gar nichts ahnt. Matthias Graf macht Ende Juni 2022 gerade Urlaub in Nordnorwegen und möchte eigentlich die Ruhe und die Natur genießen. Hier ganz im Norden Europas geht die Sonne Ende Juni gar nicht mehr unter. Richtig dunkel wird es um diese Jahreszeit nie. Die Luft ist kühl und klar. Selten wird es wärmer als 15 Grad. Man riecht das Meer und feuchtes Moos. Auch wenn der Juni für diese Region die Hauptreisezeit ist, gibt es in der weiten Landschaft immer noch Straßen, auf denen mehr Rentiere als Autos unterwegs sind. Hier findet der Forensiker Matthias Graf Ausgleich zu seinem stressigen Berufsleben. Doch diese Urlaubsstimmung endet auf einen Schlag, als Graf in Norwegen eine Mail seines Sekretariates bekommt. Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches für den schlanken, grauhaarigen Mann. Als Institutsleiter muss er auch im Urlaub für seine Mitarbeiter erreichbar sein. Doch dieses Mal kommt die Anfrage nicht aus seinem Institut, sondern von einem Redakteur, der wissen will, ob Graf, Zitat, davon schon gehört hat. Und bei dem davon geht es um einen Brief des Plagiatsjägers Martin Heidingsfelder, der zwar an Graf adressiert ist, der ihn aber nie erreicht hat. Stattdessen kursiert der Vorwurf mittlerweile nicht nur im Internet, sondern auch schon in den ersten Redaktionen von Zeitungen. Matthias Graf soll seine Doktorarbeit komplett abgeschrieben haben. Sofort ahnt der 62-Jährige, dass da gerade ein Skandal auf ihn zurollt.
Das muss ein absoluter Albtraum sein. Also wenn ich mir das vorstelle, ich bin im Urlaub und irgendwie plötzlich ruft mich, was weiß ich, die Pressestelle meiner Uni oder so an und sagt so, ja, Herr Remford, wir haben hier in Ihrer Doktorarbeit Unstimmigkeiten wurden da gefunden und es gibt den Vorwurf, dass Sie das Ganze abgeschrieben haben. Ich glaube, also wie gesagt, ich stelle mir das wie ein absoluter Albtraum vor, weil so eine Doktorarbeit ist halt ein großer Teil auch deines Lebens, ne? Also du investierst da ja Arbeit, du investierst Zeit, und das ist, also ich will jetzt nicht sagen Lebensinhalt, aber bei der Person, also bei Matthias Graf, muss man ja sagen, der hat ja in dieser Arbeit auch weiter Karriere gemacht. Ne? Der ist ja am Ende, du hast ja gerade gesagt, Institutsleiter. Ne? Also auch ein Job mit viel Ansehen, viel Politik auch im Hintergrund und so. Und abgesehen davon, dass einem das beruflich das Genick brechen kann, wäre ich, glaube ich, auch ja so im Stolz verletzt, klingt jetzt ein bisschen zu banal. Aber ich glaube, man fühlt sich dann auch persönlich angegriffen, vollkommen zu Recht.
Ja, es ist eigentlich ein Angriff auf alles, für was du stehst als Wissenschaftler.
Ja, genau. Ne? Ja, genau. Also es wird einem vorgeworfen, dass man das, wofür man dem man sein Leben gewidmet hat, dass man dort betrogen hat. Und das finde ich richtig hart.
Ja, und das eben noch in der Situation, wo man sich nicht direkt wehren kann. Das hast du ja gerade schon kurz angesprochen. Das macht es noch schlimmer.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn es in Zeitungen und so ist. Ne? Du hast ja kaum eine Möglichkeit, irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, nee, das stimmt nicht. Ne? Weil du bist plötzlich in der Situation, wo du beweisen musst, dass du nicht betrogen hast. Mhm. Und das ist unglaublich schwer, glaube ich. Also das irgendwie, erstmal diese Öffentlichkeit zu bekommen, ist, glaube ich, schwer. Weil ich glaube, die Öffentlichkeit hat ein größeres Interesse am Skandal. Also ne, der Skandal ist interessanter als nachher die Richtigstellung. Hat man ja häufig auch in der Berichterstattung irgendwie. Auf Seite 1 ist der große Skandal und wenn sich irgendwann rausstellt, nee, ist doch nicht so, dann ist eine Richtigstellung irgendwie in zwei Zeilen auf Seite 5 irgendwo rechts unten im Absatz.
Absolut. Und du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Aus seiner Sicht Unschuldige muss beweisen, dass er unschuldig ist. Und das ist ja was wir im deutschen Strafrecht glücklicherweise eben nicht haben. Da muss das Gericht nachweisen, dass jemand schuldig ist. Und hier ist es ja wirklich andersrum. Und das macht es natürlich so schwierig für Matthias Graf, weil seine Promotion liegt mittlerweile 35 Jahre zurück. Und seit Ende der 80er Jahre, als er die Arbeit an der Uni Hamburg abgegeben hat, hat er sich nie wieder groß mit diesem Thema beschäftigt. Damals hat er Tumorzellen untersucht und erforscht, wie diese sich unter verschiedenen Bedingungen verhalten. Ich habe für diese Versuche etliche Tage, Nächte und Wochenenden im Labor verbracht, sagt Graf in einem Interview über seine Arbeit, die er 1987 im Rahmen seiner Promotion einreicht. Die Anschuldigung sei grob falsch und in der Sache absurd, so der Rechtsmediziner. Trotz allem Selbstbewusstsein weiß er aber auch, dieser Vorwurf kann ihm richtig schaden. Im Zweifel stehen damit seine Glaubwürdigkeit und seine gesamte Karriere auf dem Spiel. Kann ihm das Plagiat nachgewiesen werden, hätte das wirklich weitreichende Konsequenzen. Graf würde wahrscheinlich seinen Job verlieren, müsste vielleicht sogar all seinen Lohn der letzten Jahre zurückzahlen. Er würde in der Wissenschaft nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen. Sein Ruf wäre ruiniert und es geht noch viel weiter. Es könnten etliche Gerichtsurteile angefochten werden. Verfahren, in denen Graf in seiner Funktion als Rechtsmediziner Gutachten beigesteuert hat, müssten neu aufgerollt und neu bewertet werden. Also das ist ein riesiger Rattenschwanz, den das Ganze nach sich zieht. Das ist ein unfassbarer Skandal.
Ich glaube, auch in dem Moment, wo dieser Vorwurf im Raum steht, bei etwas, das so lange zurück ist, fängt man an sich selbst zu zweifeln. Selbst wenn man sich absolut sicher ist, ich habe richtig gehandelt oder ich habe nichts falsch gemacht, ist im Hinterkopf vielleicht so eine ganz kleine Stimme, die sagt so, ja, aber vielleicht hast du doch was übersehen. Vielleicht hast du unabsichtlich irgendwo ein Plagiat reingepackt, ohne das zu merken. Vielleicht hast du irgendwo was gelesen, was du später reproduziert hast und dich gar nicht mehr daran erinnert hast. Und ich glaube, wenn so viel auf dem Spiel steht, hat man, egal wie selbstbewusst und sicher man ist, trotzdem diese Stimme noch im Hinterkopf.
Das kann ich mir auch vorstellen. Das Schlimme ist, er kann diese Stimme gar nicht so schnell zum Schweigen bringen, weil er hat natürlich seine Doktorarbeit aus den 80ern nicht mit im Urlaub in Norwegen dabei. Die liegt in Papierform in deutschen Bibliotheken und er hat einfach gerade in diesem Moment gar keinen Zugriff auf seine Doktorarbeit und auch nicht auf das Werk, das er angeblich plagiiert haben soll. Das heißt, er kann gar nicht selber mal vergleichen, ist da irgendwie was dran, weil er gerade in Norwegen ist. Die erste Phase war relativ schwierig, sagt Graf in einem Interview mit der Zeit rückblickend. Das heißt, ich konnte mir selbst gar kein Bild davon machen. Der Professor nimmt Kontakt zu seinem Co-Doktoranden und zu seinem Doktorvater auf. Irgendwie muss er ja reagieren. Die beiden bestätigen seine Ansicht. An dem Vorwurf kann nichts dran sein. Schließlich haben sie die Daten doch selbst erhoben. Trotzdem ist, und das hast du auch gerade schon kurz angesprochen, der erste Schaden bereits angerichtet. Verschiedene große Zeitungen berichten schon über den angeblichen Plagiatsskandal, auch ohne handfeste Beweise. Manche Kollegen spekulieren schon, wann Graf wohl seinen Chefsessel räumen muss. Matthias Graf selbst sagt später dazu, das hätte ich aus rechtsmedizinischen Kreisen eigentlich nicht erwartet. Kritische Skepsis gehört doch zu unserem Fachgebiet. Und trotzdem scheint die Lust auf einen Skandal auch bei seinen Kolleginnen und Kollegen groß zu sein. Und das finde ich ganz spannend. Eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass zur Wissenschaft gehört, dass man alles prüft und dass man nichts veröffentlicht, was man nicht belegen kann. Aber diese Lust am Skandal, ist das auch was du so in deinem Wissenschaftsgebiet erlebst?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich, dazu muss man auch Spoiler vorweg sagen, ich arbeite ja nicht mehr wirklich als Wissenschaftler. Ja. Also ich bin schon ein paar Jahre raus aus dem Universitätsbetrieb und so und arbeite nicht mehr als Wissenschaftler, aber ich habe eine ganze Zeit als Wissenschaftler gearbeitet und so einen Konkurrenzkampf in der Sicht, dass man Schadenfreude oder so hat, kenne ich überhaupt nicht. Also es ist eigentlich immer ein Zusammenarbeiten, weil man als Wissenschaftler auch nie als Einzelkämpfer irgendwie weiterkommt. Es ist immer Teamwork. Aber nichtsdestotrotz ist der Druck natürlich unglaublich groß. Also der Konkurrenzdruck von außen, wer bekommt Fördergelder, wie wird irgendein Antrag bewertet und so, der ist unglaublich groß. Und ich glaube, gerade wenn man in der Karriere relativ weit oben ist, also wenn man zum Beispiel hier Institutsleiter oder so ist, da besteht der Job aus unglaublich viel Politik. Da steht man nicht mehr wirklich selber viel im Labor oder so, sondern man ist eher mit Anträgen beschäftigt. Man ist mit Ausrichtungen im Forschungsbereich beschäftigt. Wie positionieren wir uns als Forschungsinstitut und so. Also es wird immer politischer, das Ganze. Und ich glaube, in diesen Sphären kommt es durchaus vor, dass man da so harten Konkurrenzdruck hat, dass es auch Schadenfreude oder halt einen gewünschten Skandal gibt. Aber in der Wissenschaft an sich habe ich das nie erlebt und eigentlich eher immer ein Zusammenarbeiten erlebt, dass man zusammen neue Erkenntnisse gewinnen möchte oder zusammenarbeitet, weil man andere Sichten auf das gleiche Problem hat und sich ergänzen kann und so. Also Schadenfreude oder so Konkurrenzdruck oder Konkurrenzkampf habe ich in der Wissenschaft eigentlich so gut wie nie erlebt. Man gönnt es den anderen. Wenn irgendjemand anders, was weiß ich, irgendeinen Antrag bewilligt bekommt und Gelder bekommt, dann freut man sich eher darüber, als dass man sagt, ah Mist, das hätte mein Geld sein können oder so.
Vielleicht gibt es auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Wissenschaftsgebieten. Also
auf jeden Fall.
Ich glaube, ich tue jetzt den Rechtsmedizinern, die ich bis jetzt beruflich kennengelernt habe, nicht völlig unrecht, wenn ich sage, das sind alles keine schüchternen Persönlichkeiten mit winzig kleinen Egos. Ne? Also da ist vielleicht auch das Fachgebiet nochmal ein anderes. Aber ja, das ist schon, wie du schon sagst, da geht es eben um Politik, da geht es auch um Geld, da geht es um Macht. Und da gibt es natürlich Leute, die nur darauf warten, dass irgendwer anfängt zu straucheln.
Ja.
Und dementsprechend zieht das halt so große Kreise. Anfang August beginnt die Uni Hamburg aufgrund der Anschuldigungen der Plagiatsjäger mit einer offiziellen Untersuchung. Hier an dieser Uni, das habe ich ja gerade schon kurz erwähnt, hat Graf seine Dissertation geschrieben im Jahr 1987. Das Ergebnis dieser Untersuchung wird ausschlaggebend sein. Hat Graf abgeschrieben oder nicht? Das ist die große Frage. In den Medien wird Graf auf jeden Fall schon heftig kritisiert und vorverurteilt. Boulevardzeitungen schreiben von einem Doktortitel per Copy-Paste oder von einem fachlichen Erdbeben in der Münchner Justiz. Matthias Graf versucht währenddessen so gelassen wie möglich zu bleiben und geht erstmal weiter seiner Arbeit nach. Von seinem Arbeitgeber, der Uni München, bekommt Matthias Graf Rückendeckung. Dafür versuchen andere, die Vorwürfe für sich zu nutzen. Der Rechtsanwalt Alexander Stevens zum Beispiel, den kennt ihr ja auch schon aus diesem Podcast. Stevens vertritt den Angeklagten im Fall um den Dreifachmord von Starnberg, für den Graf als Rechtsmediziner ein Gutachten erstellt hat. Und wie die meisten Verteidiger versucht auch Stevens einen Vorteil für seinen Mandanten rauszuschlagen. Das ist ja erstmal Teil seines Jobs, ne? Also als Verteidiger, dafür wird er bezahlt. Aber in diesem Fall finde ich das schon sehr, sehr kritisch, weil das natürlich ja sich auf jemanden stürzt, ohne wirklich zu wissen, was dahinter steckt. Also Alexander Stevens fordert, das Gutachten von Matthias Graf als unglaubwürdig abzulehnen.
Es ist ein Strohhalm, an dem man sich klammern kann, ne? Also als Verteidiger ist es halt sein Job.
Ja, genau das. Also vielleicht hätte ich es auch versucht, ne? So im Nachhinein ist man immer schlauer, aber also die Argumentation ist einfach, ja, das ist unglaubwürdig, weil wenn er ein falscher Professor ist, dann kann man ihm einfach nicht glauben. Hat aber jetzt erstmal keine größeren Konsequenzen, weil das Landgericht den Antrag oder die Anträge abbügelt. Aber das zeigt einfach, was für wahnsinnig weite Kreise das Ganze zieht. In der Zwischenzeit untersucht die Ombudsstelle der Uni Hamburg weiter die Vorwürfe gegen Matthias Graf. Dabei fällt ziemlich schnell auf, dass der rumänische Sammelband weder in einem nationalen noch internationalen Bibliothekskatalog nachweisbar ist, wie es von der Uni heißt. Das ist natürlich komisch, denn das Buch versammelt Fachartikel von insgesamt 13 verschiedenen Wissenschaftlern, die sich 1981 zu einem Symposium, also zu einem Fachtreffen in Rumänien zusammengefunden haben sollen, um sich über Kolchicin auszutauschen. Und das Buch ist zumindest so wichtig, dass das Vorwort von keiner geringeren als der Chemikerin Elena Ceaușescu geschrieben wurde, der Ehefrau des damaligen rumänischen Diktators Nicolae Ceaușescu. Und doch führt der einzige Weg, das Buch zu bekommen, über die Auktionsplattform eBay, wo es von einem einzigen Händler angeboten wird, einem Profil namens obnico47. Dieser User gibt an, aus Serbien zu kommen. Sein Account allerdings wurde in den USA angemeldet. Und noch etwas ist auffällig. Das Profil obnico47 wurde erst im Februar 2022 angelegt, also nur wenige Wochen bevor die beiden Plagiatsjäger mit ihren Untersuchungen im Fall von Matthias Graf begonnen haben. Das ist ehrlich gesagt nur der erste Hinweis, dass hier etwas richtig faul ist.
Ja, das klingt jetzt im ersten Moment so, als ob man sagen könnte so, ja, ist doch ganz deutlich, dass das eine Fälschung ist oder irgendwas faul ist oder so. Aber das muss gar nicht unbedingt sein, weil klar, es ist schon irgendwie auffällig, ne? Das Buch findet man in keinem Bibliothekskatalog und so. Man darf aber nicht vergessen, dass wir hier von den 80ern reden.
Ja.
Kalter Krieg und Rumänien, ich weiß gar nicht, Rumänien gehörte zum Ostblock, oder?
Ja.
Jetzt kommt meine schlechte Bildung durch. Da ist es, also da kann es durchaus vorkommen, dass so Sachen nicht unbedingt international veröffentlicht wurden. Ne? Also weil es irgendwie zum Beispiel nicht auf Englisch publiziert wurde oder so. Also ich kenne das aus meinem Fachgebiet. Ich habe mich in meiner Diplomarbeit und auch in der Dissertation später mit synthetischen Diamanten beschäftigt. Und da gab es auch ganz viel Literatur aus den 50ern und 60ern, wo gar nicht so richtig klar war, wer hat es denn zuerst erfunden oder wer hatte die Erkenntnis, weil es zeitgleich in den USA Versuche gab, aber auch im Ostblock Versuche gab dazu und das keiner veröffentlicht hat. Ne, weil man, also zumindest nicht international veröffentlicht, weil es irgendwie in Anführungszeichen kriegsentscheidend war oder irgendwie Wissen, das einen Vorsprung für den jeweiligen großen Block bedeutet hat. Und deshalb, es ist verdächtig, keine Frage, ne? Wenn es nirgendwo in einem Bibliothekskatalog und so weiter auftaucht. Aber gerade zu der Zeit, also in den frühen 80ern, 70er, irgendwie so um die Zeit rum, als der Kalte Krieg noch auf einem Höhepunkt war, ist es jetzt auch nicht so, dass es komplett unmöglich ist. Aber ich würde schon sagen, ja, ist verdächtig, aber nicht komplett ausgeschlossen.
Spannend, weil wenn das jetzt ein Buch gewesen wäre aus den, sagen wir mal, USA aus dem Jahr 1997, wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen. Ach genau. Nee, da hätte es ja mit dem Abschreiben nicht geklappt, das müsste ja älter sein, aber ja, so Ostblock und so spielt da natürlich eine Rolle. Siehst du, allein dafür hat sich schon gelohnt, dich einzuladen, weil ich mich gefragt habe, so, wo ich gedacht habe, wenn das in keinem Bibliothekskatalog ist, da müssen doch alle Alarmglocken klingen, aber ja, dein Einwand, der ist natürlich berechtigt.
Ey, und gerade wenn es so ein Band von irgendeiner Konferenz ist, wo sich Leute getroffen haben, da werden häufig dann auch Sachen zusammengefasst und die werden dann von, also in kleiner Auflage irgendwie die Konferenzbände rausgegeben.
Ja.
Und die sind zum Teil auch gar nicht digitalisiert oder so. Ich erinnere mich noch dran, dass mein Prof damals so Konferenzbände irgendwie aus den 80ern noch in seinen Regalen liegen hatte und wenn ich dann irgendwas, also mich mit ihm unterhalten habe und wir über irgendein Thema gesprochen haben, dann hatte er im Kopf, da war irgendwie Anfang der 80er, hat der so und so irgendwas erfunden, dann ist er zu seinem Regal gegangen, hat diesen Band rausgezogen, aufgeschlagen und dann auf irgendeiner Seite genau diese Veröffentlichung gefunden, die er mir zeigen wollte. Und da hätte ich mich im Internet tot suchen können, weil es die einfach nicht gab zu der Zeit. Und deshalb, ja, verdächtig, aber nicht unmöglich auf jeden Fall.
Ich kann dir schon mal eins sagen, es wird noch wilder. Die angeblich abgeschriebene Doktorarbeit ist nämlich nicht der einzige Vorwurf, der in dieser Zeit gegen Matthias Graf erhoben wird. Am 23. August 2022 titelt die Bild-Zeitung in fetten Buchstaben Vorwürfe gegen Münchner Rechtsmedizin. Wer hat Mamas Goldzahn geklaut? Unter, ja, pass auf, es wird noch wilder. Unter der Überschrift ist ein Foto eines Mannes zu sehen, der mit traurigem Blick vor dem Münchner Institut für Rechtsmedizin steht. Der Mann ist Ende 60, hat schütteres graues Haar, trägt eine Brille und einen dunklen Anzug. In seinen Händen hält er ein gerahmtes Foto, das eine alte Dame mit Gehstock und Pelzmantel zeigt. Ich packe euch dieses Bild oder diesen Zeitungsausschnitt mal bei Instagram rein, damit ihr es euch selber anschauen könnt. Die alte Dame ist die tote Mutter des Mannes, den wir hier in diesem Podcast Otto Zatschke nennen werden. In dem dazugehörigen Interview erklärt Zatschke, der Goldzahn meiner toten Mutter ist in der Obhut der Münchner Rechtsmedizin und der Sicherheitsbehörden verschwunden. Und genau dieser Zatschke spielt in diesem Fall eine entscheidende Rolle. Deshalb stelle ich ihn dir und euch mal kurz vor. Rudolf Otto Zatschke wird Mitte der 50er Jahre geboren. Über seine Jugend ist kaum etwas bekannt. Auch im Internet finden sich nur ganz wenige Spuren von ihm. Was vielleicht auch daran liegt, dass er mal seinen Vornamen Rudolf und mal seinen Vornamen Otto verwendet. Ottos Mutter Dana ist laut seinen Angaben 1944 im Alter von 17 Jahren aus dem Konzentrationslager Auschwitz geflohen. Das wird später noch wichtig werden. Allerdings ist nicht ganz klar, ob diese Geschichte wirklich stimmt. Experten sagen, eine Flucht aus Auschwitz-Birkenau sei so gut wie unmöglich. Und auch, ob Dana Zatschke überhaupt Jüdin war, ist unklar. Wie die Kollegen von der Zeit recherchiert haben, taucht Dana weder in den deutschen Archiven aller NS-Opfer auf, noch in der Datenbank der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, auch nicht unter ihrem Mädchennamen. Und da müsste sie eigentlich auftauchen. Auch auf dem jüdischen Friedhof in München ist keine Dana Zatschke begraben. Aber zurück zu ihrem Sohn. In den 80er Jahren promoviert Zatschke an der Freien Uni Berlin in Chemie und nach eigenen Angaben auch in Medizin an der Uni Wien. Auf Anfrage der Zeit bestätigt die Wiener Uni, dass Otto Zatschke dort sein Medizinstudium abgeschlossen hat. Dadurch erlangt man in Österreich automatisch einen Doktortitel. Eine zusätzliche Promotion wie in Deutschland ist nicht notwendig, was ich auch ganz interessant finde. Also in Deutschland kann man promovieren, muss man aber nicht. Und in Österreich gibt es den Titel sozusagen obendrauf. Danach arbeitet Zatschke wohl als Allgemeinmediziner und meldet sich auch sonst gern zu Wort. Im Jahr 2000 schreibt er für das Deutsche Ärzteblatt einen Artikel über neue Vorschriften für Arztpraxen. In dem Artikel bezeichnet er sich selbst als Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft. Kurze Zeit später wird Zatschkes Bericht von einem Experten als inhaltlich nicht zutreffend kritisiert. Es ist nicht das einzige Mal, dass die Fachkenntnisse von Otto Zatschke von Kollegen in Frage gestellt werden. 2007 arbeitet er für kurze Zeit als Vertretungsarzt in England. Schon zwei Tage nach seinem Jobantritt wird er in einer englischen Klinik, also in der er arbeitet, auffällig. Der Münchner Vertretungsarzt verschreibt den Patienten in England Medikamente, die laut britischer Ärztekammer unangemessen und unnötig sind. Und das in unangemessener Menge und mit unkorrekten Dosierungen. 50 Patienten sind innerhalb von zwei Tagen von seinen seltsamen Methoden betroffen. Zatschkes Verhalten ist so merkwürdig, dass sein Chef, der medizinische Direktor der Klinik in Balwell, Nottinghamshire, ihn sogar fragt, ob er überhaupt ein Medizinstudium abgeschlossen habe. Otto Zatschke wird entlassen. Das nimmt der Mediziner gar nicht gut auf. Er meldet seinen Vorgesetzten bei der britischen Polizei und erzählt, dieser habe seinen Patienten heimlich Codein, also das ist ein ganz starkes Opioid, verabreicht. Das ist schon ein krasser Vorwurf. Also er behauptet, der Klinikdirektor habe die Patienten absichtlich abhängig machen wollen. Wie sich allerdings später herausstellt, entspricht keiner seiner Vorwürfe der Wahrheit, wie das British Medical Journal später berichtet. Darauf angesprochen, zweifelt Otto Zatschke an, dass er überhaupt die Person aus diesen Berichten sei. Unzweifelhaft ist aber, dass man unter seinem Namen eine Firma für Arbeitssicherheit findet, die laut eigenen Angaben 1999 in München gegründet wurde und ihren Sitz im Münchner Stadtteil Haidhausen hat. Unter derselben Adresse befindet sich in dem grauen, stuckverzierten Haus auch die Arztpraxis von Dr. Otto Zatschke. In seiner Praxis hat er für seine Mutter Dana ein Pflegezimmer eingerichtet. Akribisch dokumentiert er alles rund um die Pflege der herzkranken alten Dame. Fast wie besessen wiegt Zatschke ab, was seine Mutter zu sich nimmt und auch, was sie wieder ausscheidet, auch den Urin und den Kot seiner Mutter. Er selbst erklärt das damit, dass er ihren herzkranken Körper nicht überlasten und genau überprüfen will, wie viel Flüssigkeit sie zu sich nimmt. Also das klingt ja jetzt erstmal sehr nett und sehr liebevoll, aber er hat auch eine andere Seite. Also wenn seine Mama...
Ein bisschen drüber, oder?
Ja, es klingt ein bisschen übergriffig, aber da könnte man jetzt noch sagen, das ist ein sehr liebender Sohn, aber es gibt eben auch noch die andere Seite. Also wenn seine Mama nicht schnell genug ist, ruft Zatschke ihr zu, die Gestapo ist hinter uns her, um ihr Beine zu machen. Und das erzählt er sogar selbst. Also findet er lustig. So.
Also die Nummer mit sich um seine Mutter, um seine kranke Mutter kümmern, ist eine Sache. Aber ihre Urin und Kot abzuwiegen, also das ist ja schon fast wie so ein Versuchskaninchen.
Mhm.
Das ist nicht nur ein bisschen drüber, das hat, also ich bin kein Mediziner, aber ich finde das, oder kein Psychologe, aber das klingt schon ein bisschen krankhaft.
Ja, vor allem, also wenn die Mutter, wie er selbst sagt, wirklich Holocaust-Überlebende ist, der dann zu sagen, die Gestapo ist hinter uns her,
Wahnsinn.
Ist jetzt auch nicht so lustig.
Nee, das ist also, ja, hart drüber.
Ja.
Also der Herr scheint leichte psychische Probleme zu haben oder zumindest irgendwie eine leicht gestörte Persönlichkeit. Also irgendwas scheint mit dem so ja als Arzt auch nicht so ganz okay zu sein. Ne? Also wenn der sich so daneben benimmt oder so falsch verhält, dass er nach wenigen Tagen seinen Job verliert und dann seinen Vorgesetzten bei der Polizei anschwärzt mit wirklich, wirklich harten Vorwürfen. Also so ganz sauber tickt der nicht, oder?
Ich werde das jetzt an der Stelle noch gar nicht kommentieren, weil es geht noch weiter. Also
okay.
Wenn du schon denkst, das ist crazy, es wird jetzt noch crazier. Als Nachbarin das mitbekommen, also ne, wie er zu seiner Mutter sagt, die Gestapo ist hinter uns her, im Frühjahr 2016 rufen sie die Polizei, weil sie glauben, dass Zatschke seine Mutter gefangen hält und sie misshandelt. Er selbst sieht es natürlich anders. Ich glaube, sie kennen niemanden, der sich so um eine Mutter gesorgt hat wie ich, sagt Otto Zatschke zum Beispiel in einem Interview mit dem Spiegel. Doch am 17. Juni 2020 stirbt Dana Zatschke im Alter von 92 Jahren in der Wohnung ihres Sohnes in München-Haidhausen. Nach ihrem Tod ruft Otto Zatschke einen Bestatter an, der den Leichnam seiner Mutter um 4 Uhr morgens abholen und dann direkt verbrennen soll. Genau nach Ablauf der 36 Stunden, die ein toter Mensch in Deutschland höchstens zu Hause aufgebahrt werden darf. Ich wollte die Mama so lange wie möglich bei mir behalten. Es war ja der letzte Abschied, erklärt Zatschke später. Den Totenschein möchte er selbst ausfüllen. Schließlich ist er Mediziner. Das alles, also dieser ganze... Die ganze Kram, alles hin und her, was er da will und so, das kommt dem Bestatter so seltsam vor, dass er die Münchner Polizei informiert, die wiederum eine unabhängige Ärztin für eine Leichenbeschau schickt. Und auch diese Ärztin wird misstrauisch, wundert sich über Zatschkes komisches Verhalten und über seine seltsamen Behandlungsmethoden für seine Mutter. Außerdem fällt der Ärztin der extrem schlechte Pflegezustand von Dana Zatschke auf. Das passt natürlich nicht ganz so zu den Aussagen ihres Sohnes, der den Totenschein als gefälscht bezeichnet und die Ärztin anzeigt. Also da haben wir es wieder.
Gott.
Ne? Da macht jemand nicht das, was er möchte und schon schmeißt er mit Vorwürfen um sich. Allerdings kann auch das nicht verhindern, dass der Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Totschlag einleitet. Der Leichnam von Dana Zatschke wird zur Untersuchung ins Rechtsmedizinische Institut der LMU München gebracht. Und jetzt kannst du dir wahrscheinlich denken, beziehungsweise hast dir gemerkt, wer der Leiter eben dieses Institutes ist.
Unser Protagonist, möchte ich ihn
richtig
mal nennen.
Richtig, ja. Genau. Matthias Graf. Und da haben wir die erste Verknüpfung zwischen Zatschke und Graf. Aber es kommen noch mehr und da wird es dann richtig seltsam.
Und ich kann mir vorstellen, wie es weitergeht. Also ne, da der Herr Zatschke ja hier schon bei so Kleinigkeiten, sage ich mal, wie den Totenschein oder die Beurteilung einer anderen Ärztin so um sich wirft oder als er seinen Job verloren hat, ja, kann ich mir vorstellen, wie gekränkt oder wie er reagiert, wenn jetzt bei der Obduktion oder so irgendwas herauskommt, das nicht seinen Vorstellungen entspricht.
Ja, Das wäre schon crazy, aber es wird doch crazier, kann ich dir sagen. Also die Ermittler haben logischerweise den Verdacht, dass Otto Zatschke irgendwie versucht hat, seine pflegebedürftige Mutter zu töten. Das liegt ja auch nahe, wenn sich jemand so seltsam verhält und selbst den Totenschein ausfüllen will. Dafür soll er ihr zuerst Insulin injiziert haben. Als das nicht funktioniert hat, soll er Dana Zatschke Glucose gespritzt haben, um die vorherige Insulinzufuhr zu vertuschen. Danach habe Otto Zatschke seiner Mutter Natriumchlorid, also Kochsalz, injiziert, das bei einer Überdosis tödlich wirken kann. Das ist eine Mordmethode, von der ich bisher noch nie gehört hatte, aber ja, ist wirklich so. Zatschke gibt dann auch zu, dass er Glucose gespritzt hat, bestreitet aber vehement, seine Mutter getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft wolle ihm etwas anhängen. Und jetzt soll halt die Untersuchung in der Rechtsmedizin klären, was wirklich passiert ist. Oder wie Otto Zatschke es ausdrückt, da begann für mich mein Martyrium. Matthias Graf selbst ist bei der rechtsmedizinischen Untersuchung von Dana Zatschke gar nicht dabei. Diese wird von zwei Mitarbeitern von ihm durchgeführt. Der Leichnam wird auf Dutzende Substanzen untersucht, um zu klären, ob die alte Dame vergiftet wurde. Dabei entdeckt dann einer von Grafs Mitarbeitern im Blut von Dana Zatschke eine ganz bestimmte Substanz, die wieder eine Verknüpfung zu unserem bisherigen Fall darstellt. Vielleicht kommst du ja drauf, welche Substanz?
Das Gift, worüber der seine Doktorarbeit geschrieben hat?
Ja.
Oder angeblich plagiiert hat?
Ja, genau. Also Colchicin.
Ich wollte gerade sagen, ich kann es nicht mehr aussprechen.
Ich kann es immer noch nicht aussprechen, ob ich es schon dreimal gesagt habe. Also genau, das Pflanzengift, also das später Matthias Graf fast zum Verhängnis wird. Allerdings ist das im Fall von Dana Zatschke kein wirklicher Beweis für einen unnatürlichen Tod, denn Colchicin wird in einigen Fällen als Medikament eingesetzt, zum Beispiel gegen Gicht. Und so sei das auch bei seiner Mutter gewesen, erklärt Otto Zatschke. Und deshalb steht im Obduktionsbericht eine direkte todesursächliche Beteiligung der nachgewiesenen Arzneistoffe im Sinne einer Intoxikation ist nicht zu belegen. Also auf gut Deutsch, es gibt keine Hinweise auf eine Vergiftung und die Münchner Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren im Januar 2021 ein.
War denn vorher irgendwo dokumentiert, dass die Mutter von ihm mit diesem Gift behandelt wurde in einer geringen Dosierung oder...
Das hat Otto Zatschke so dargestellt und da er gleichzeitig ihr behandelnder Arzt war.
Okay, ja.
Ne? Also selbst wenn es nicht so gewesen wäre, was wir nicht wissen, ist es schwierig, ihm das nachzuweisen. Also er konnte es wohl sinnhaft erklären und damit war klar, okay, gibt keine Hinweise der Vergiftung, war wohl dann doch natürlicher Tod. Und jetzt könnte die Geschichte ja eigentlich zu Ende sein. Otto Zatschke könnte seine Mutter beerdigen und vielleicht sogar Ruhe finden. Aber der legt jetzt erst so richtig los. Zatschke fühlt sich durch das Gutachten der Rechtsmedizin diffamiert und glaubt, dass man ihm etwas anhängen will. Und das, obwohl im Gutachten ja steht, dass eben keine Vergiftung nachgewiesen werden kann. Also eigentlich spricht ihn das Gutachten frei, in Anführungsstrichen. Trotzdem schickt er demjenigen, der den Bericht als Leiter des Institutes unterschrieben hat, einen Brief mit Fragen zu der Untersuchung. Doch Matthias Graf darf ihm wegen seiner Schweigepflicht keine Auskunft dazu geben und verweist an die zuständige Staatsanwaltschaft. Also zu dem Zeitpunkt läuft das Verfahren wahrscheinlich noch. Mhm. Zatschke nimmt das nicht gut auf, reagiert impulsiv und aufgebracht und beschwert sich bei Gerichten und Dienststellen über Graf und seine Mitarbeiter. Der Allgemeinmediziner, so muss man das glaube ich sagen, ist im Rachemodus und er findet, ich hoffe, man hört die Anführungsstriche, dabei zumindest aus seiner Sicht immer mehr Dinge, die bei der Untersuchung seiner Mutter angeblich schiefgelaufen sind. Und da sind wir jetzt bei dem Artikel aus der Bild, den ich eben erwähnt habe. In dem Artikel behauptet Zatschke, dass als er die Überreste seiner Mutter zurückbekommen hat, der Goldzahn gefehlt habe. Zatschke glaubt, dass der Zahn seiner Mutter im Rechtsmedizinischen Institut entwendet wurde. Ein Vorwurf, dessen Leiter Matthias Graf entschieden widerspricht. Ein Goldzahn wurde bei uns nicht entnommen oder asserviert. Aber warum sollte so ein Institut überhaupt Zähne klauen? Darauf angesprochen sagt Zatschke, die Masse macht's. Ich persönlich gehe davon aus, dass sie dort von den Verstorbenen das Zahngold sammeln. Das bringt viel Geld ein. Und das ist natürlich ein Vorwurf, der besonders schwer wiegt. Also einerseits die Vorstellung, dass die Toten die Zähne rausreißen, aber in dem Fall ja noch krasser, weil Dana Zatschke ja nach Angaben ihres Sohnes Jüdin war. Und damit gibt's ganz klare Parallelen zu dem Gold, das die Nazis während des Holocausts in großer Menge von verfolgten Juden gestohlen haben. Und auch in den KZs haben die denen ja die Zähne gezogen. Also Zahngold, da ist es ja wirklich passiert. Und das ist natürlich ein ganz, 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 ganz krasser Vorwurf.
Ja, allerdings ist sehr muss man, hart.
Das ist wirklich hart, genau. Aber man muss sagen, die Staatsanwaltschaft glaubt Zatschkes Ausführungen nicht und verfolgt den Fall nicht weiter. Also für die ist das so unwahrscheinlich, dass sie gar nicht erst groß ermitteln. Also erhebt Otto Zatschke neue Vorwürfe gegen Matthias Graf und dessen Institut, die mit der Zeit immer wilder werden. Er behauptet zum Beispiel, seine Mutter sei beim Abtransport in die Rechtsmedizin gar nicht tot gewesen und erst im Institut der Uni München erfroren. Der Totenschein mit seiner Unterschrift sei gefälscht. Außerdem sei die Obduktion unprofessionell abgelaufen. Es waren Pfuscher am Werk gewesen, die das Gehirn zerstückelt haben, erklärt Zatschke. Später behauptet er, bei der Leiche seiner Mutter hätten unter anderem die Hirnanhangdrüse und die Hornhaut des Auges, also alles angeblich begehrte Güter im internationalen Organhandel, gefehlt. Warum haben die Mama überhaupt so abgeschlachtet, klagt Otto Zatschke in einem Interview.
Wahnsinn. Ich finde es einfach nur Wahnsinn. Also die Vorwürfe sind ja richtig krass. Ne? Also einmal die Nummer mit dem Zahngold, aber dann auch irgendwie, ne, die haben aus meiner über 90 Jahre alten Mutter irgendwie Organe entnommen, weil die für den Organhandel bestimmt sind. Also es ist ja so eine richtige Verschwörungserzählung, die der da aufbaut. Also der Herr Zatschke scheint tatsächlich erstens ein Problem mit Impulskontrolle zu haben, deutlich. Und zweitens auch, also wenn er das wirklich glaubt, auch wirklich sowas wie Wahnvorstellungen zu haben, oder?
Also ja, ich finde, es ist schwierig zu fassen, ob er das wirklich selbst glaubt oder ob das nur seine sehr destruktive Art ist, mit Zurückweisungen oder mit Sachen umzugehen, die nicht so laufen, wie er sich das vorstellt. Ne? Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass er irgendwie Leute diffamiert, die ihm nicht passen oder die ihn kritisieren. Denk mal an diese Geschichte in England und der dreht einfach komplett frei.
Ja, es ist also wirklich eine... Also ich bin erstaunt, dass ein Mensch mit diesen Wesenszügen es geschafft hat, sich durch ein Studium durchzuschlagen oder durch zwei sogar. Also wenn der hier ein Chemiestudium und ein Medizinstudium absolviert hat. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand mit solchen Wesenszügen das überhaupt hinbekommt. Jetzt nicht, weil ich den für dumm halte oder so. Aber meiner Erfahrung nach ist gerade so ein naturwissenschaftliches Studium auch was, wo man auf Kooperation angewiesen ist. Also gerade auch in der Chemie ist, glaube ich, auch schwierig, wenn du deine Laborpartner, wenn mal was schiefläuft, direkt an den Pranger stellst, kommst du eigentlich auch nicht so weit. Ne?
Ja,
das, also ein erschreckender, aber irgendwie auch interessanter, schräger Charakter, dieser Herr Zatschke.
Absolut. Und ich glaube, in einer wissenschaftlichen Laufbahn musst du ja auch mit Rückschlägen umgehen.
Ja, natürlich. Dann
schaffst du das ja gar nicht.
Ja, also das ist ja ein häufiger Irrtum, dass man ins Labor geht und irgendwas Tolles erfindet oder irgendwas Tolles findet. Also ich sag mal so, für ein gelungenes Experiment oder eine Erkenntnis, die man gewonnen hat, dem gegenüber stehen hunderte von Versuchen, die nicht funktioniert haben. Oder Messreihen, wo man nichts gefunden hat. Also das ist so ein Ding, man veröffentlicht ja immer nur positive Ergebnisse, auch in der Wissenschaft. Wenn man was gefunden hat, wenn man was rausgefunden hat, das wird veröffentlicht. Fehlschläge eher selten. Und das ist eigentlich was, woran wir auch als wissenschaftliche Community arbeiten sollten. Es gibt mittlerweile Journals, wo man seine Messungen veröffentlichen kann, wo nichts rausgekommen ist oder wo man etwas nicht nachweisen konnte, weil das eigentlich, wenn man genauer überlegt, genauso wichtig ist, weil es ja andere davor bewahrt, den gleichen Scheiß nochmal zu machen.
Ja, stimmt. Das stimmt. Ja. Also, Otto Zatschke dreht völlig frei, hat es dieses Mal auf Matthias Graf abgesehen und das ist das eigentlich Spannende dabei, er handelt nicht allein. Die Anzeige wegen des angeblich gestohlenen Goldzahns erstattet nämlich nicht Zatschke selbst, sondern ein Freund von ihm und dessen Namen haben wir in diesem Podcast auch schon mal gehört. Ich lasse dich heute viel raten, aber es ist wirklich in dem Fall ganz spannend. Kannst du dir vorstellen, wer dieser Freund ist, der da die Anzeige erstattet?
Also sag mal so viele Namen hatten wir noch nicht bis jetzt. Schneller bleiben nicht so viele Leute. Ist es einer der Plagiatsjäger?
Ja, genau. Es ist Plagiatsjäger Wahnsinn. Martin Heidingsfelder aus Nürnberg. Also genau derjenige, der kurze Zeit später Matthias Grafs Dissertation überprüft und als Plagiat bezeichnet.
unparteiisch, komplett unparteiisch, der Herr Heidensfelder. Ne, also,
ja.
Ich habe ja ganz am Anfang schon mal so grob meine Meinung zu Plagiatsjägern genannt, aber also das hat ein bisschen was von so einem Privatdetektiv, der im Müll wühlt.
Ja. Und hat hier auch noch Geschmäckle.
Ja, genau. Und hier auch nicht ergebnisoffen. Und das ist ja eigentlich ein wichtiger Zug, gerade so bei Ermittlungen von jetzt, also sei strafrechtlich oder wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn, sollte ja eigentlich immer ergebnisoffen sein. Und nicht...
Ja.
Sollte.
Ja,
aber,
ja sollte.
Naja.
Mhm. Also ich glaube, jeder weiß oder kann sich mittlerweile denken, wer Heidingsfelder und seinen österreichischen Kollegen Stefan Weber damit beauftragt hat, Grafs Doktorarbeit unter die Lupe zu nehmen. Natürlich ist das Otto Zwatschke. Er liefert sowohl Weber als auch Heidingsfelder die Doktorarbeit von Matthias Graf und zum Abgleich auch gleich den rumänischen Sammelband über Kolchizin als PDF-Datei. Er serviert den beiden Plagiatsjägern den Fall sozusagen auf dem Silbertablett und bezahlt sie auch für ihre Arbeit. Allerdings bemängeln beide, dass eine PDF nicht für die Überprüfung ausreicht. Und so taucht kurze Zeit später wie zufällig ein Händler aus Serbien auf, der den seltenen rumänischen Sammelband auf eBay vertreibt und kurzfristig an die Plagiatsjäger verschickt. Was ein Zufall. Ja. Problem gelöst. Als Weber seinen Auftraggeber fragt, wie er überhaupt auf dieses Plagiat gekommen ist, antwortet der ausschweifend, ein ihm bekannter Patentanwalt aus Indien, ich sage, es wird immer verrückter, sei bei seinen eigenen Recherchen über ein Medikament auf die Texte aufmerksam geworden. So ist die Geschichte von Otto Zwatschke. Der zeigt sich hochgebildet, sein Chemie- und Medizinstudium kommen ihm sehr gelegen und vor allem ist er hochmotiviert und fixiert auf seinen Racheplan. Also er spricht gezielt den Jagdinstinkt der Plagiatsjäger an. Ein Totalplagiat, hast du ja ganz am Anfang gesagt, ist halt super selten. Also das nachzuweisen ist so Jackpot für die. Und dann noch von so einem großen Fisch wie von Matthias Graf. Das war damals für mich die größte Fälschung einer medizinischen Dissertation, die mir je untergekommen ist, sagt Plagiatsjäger Stefan Weber rückblickend in einem Interview. Die beiden Jäger, so muss man das leider formulieren, geraten in eine Art Blutrausch, befeuert von den deutschlandweiten Berichten über Grafs angebliche Kopie. Weber und Heidingsfelder stehen in direkter Konkurrenz. Beide wollen der Erste sein, der den falschen Professor überführt. Also aus deren Sicht falschen Professor. Und so werden sie Teil eines bösartigen Plans, ohne es zu bemerken. Stefan Weber zum Beispiel kommt der rumänische Sammelband authentisch vor. Doch je näher man sich das Buch anschaut, desto mehr Unstimmigkeiten fallen auf. Dass das Buch in keiner wissenschaftlichen Bibliothek zu finden ist, das habe ich am Anfang schon erzählt, wobei du meintest, dass das eben durchaus sein kann. Aber es gibt noch mehr Auffälligkeiten. In dem Sammelband werden zwei Schriftarten benutzt, die erst 2008 bzw. 2009 eingeführt wurden. Das angeblich von der rumänischen Diktatorengattin Elena Ceausescu geschriebene Vorwort des Buches ist in Teilen wortwörtlich vom deutschen Biomathematiker Helmut Knolle abgeschrieben. Und das finde ich den besten Fehler da drin, ein Foto der Herbstzeitlosen, was in dem 40 Jahre alten Buch abgedruckt ist, wurde erst 2004 aufgenommen. Der Fälscher hat es im Internet geklaut auf der Wikipedia-Seite von Kolchizin. Und um das zu beweisen, stelle ich euch die beiden Bilder mal auf der Verbrechen von dem Mann Instagram-Seite nebeneinander. Es ist exakt dasselbe Bild. Und dann fällt eben auch noch auf, dass es ein Buch gibt, das schon 1955 erschienen ist und das von Schrift, also nicht von der direkten Schriftart, aber von der Aufmachung und vom Einband exakt genauso aussieht wie der angebliche Sammelband aus dem Jahr 1982. Sehr wahrscheinlich hat es als Vorlage für die Fälschung gedient. Aber kann es wirklich sein, dass jemand ein komplettes Buch gefälscht hat, nur um Professor Graf zu schaden? Der Forensiker selbst sagt dazu, das ist nicht der erste und nicht der einzige Angriff, den unser Institut und insbesondere ich als Leiter des Instituts erlebt haben. Mit unseren Gutachten belasten wir immer auch Menschen. Das kann auch mal zu einer negativen Reaktion führen. Das ist nachvollziehbar, weil gerade mit diesen Gutachten, da wird eben über Freiheit oder Strafe oft entschieden. Mhm. Ganze Kriminalfälle werden so entschieden vor Gericht. Trotzdem ein Fall wie diesen, also dass da ein komplettes Buch gefälscht wird, um eine falsche Fälschung darzustellen, hat es, soweit ich das beurteilen kann, noch nie gegeben. Kennst du irgendwas Vergleichbares?
Also so abgedreht nicht, nein. Also, ja. Also wie ich schon gesagt habe, so aus meiner Zeit, Anfang des Studiums, gab es einen großen Fall in der Physik von jemandem, der halt Messwerte gefälscht hat und so. Aber das ist ja was komplett anderes. Also, dass hier jemand auf einem persönlichen Rachefeldzug, und nichts anderes ist das ja,
ja,
wirklich so weit geht, hier zwei Plagiatsjäger vor seinen Karren zu spannen, die... Ne, dem nicht widerstehen konnten, weil es einfach zu schön war, um, ne, also eigentlich war es zu schön, um wahr zu sein, und dann ist es wahrscheinlich nicht wahr.
Ja. Ne,
aber das ist krass, also ich finde es wirklich krass, aber die Beweise, dass das Ding gefälscht ist, sind ja erdrückend. Ne? Also allein schon diese Schriftartennummer finde ich fast schon sehr witzig. Also, dass die beiden Plagiatsjäger hier offensichtlich blind dafür waren, das nicht zu sehen, kann man ihnen, glaube ich, vorwerfen. Andererseits muss man aber auch sagen, darauf zu kommen, dass jemand so ein komplettes Buch fälscht und denen zur Verfügung stellt und die ausnutzt, um jemand anders niederzumachen, ist auch wirklich schon sehr weit hergeholt.
Ja, ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Sachen sind immer so lange unmöglich oder undenkbar, bis sie jemand das erste Mal macht. Und damit kann ja nun wirklich keiner rechnen, dass jemand wirklich so bekloppt ist, sich die Mühe macht, so ein Band zu fälschen, also ein ganzes Buch zu fälschen und auf alt zu machen. Da gab es eben keinen vergleichbaren Fall. Im August 2022 kommt dann die Ombudsstelle der Uni Hamburg auf das Ergebnis, was ihr euch alle schon denken könnt und zu dem eigentlich auch die beiden Plagiatsjäger hätten kommen sollen. Matthias Graf ist unschuldig. Er hat in seiner Doktorarbeit nicht abgeschrieben. Aber das ist nicht die eigentliche Sensation. Laut der Untersuchung der Uni Hamburg, auch das können wir uns schon denken, ist nicht Grafs Dissertation das Plagiat, sondern die angebliche Quelle. Der Sammelband aus Rumänien scheint komplett gefälscht zu sein. Die zuständige Ombudsstelle der Uni Hamburg will den Inhalt ihres Gutachtens zunächst vertraulich behandeln, informiert aber alle Betroffenen und die Hinweisgeber über die Ergebnisse. Die Plagiatsjäger Weber und Heidingsfelder, die den Skandal um Matthias Graf erst losgetreten haben, werden also auch informiert, und die beiden veröffentlichen Passagen aus dem Schreiben der Uni. Darin werden die Unstimmigkeiten in der angeblichen Originalquelle an drei Beispielen belegt. Im Impressum, in der Übersetzung und in den Quellenangaben des Buches finden sich Fehler, die so in einem wissenschaftlichen Werk eigentlich nicht vorkommen dürften. Nach langen Wochen des Wartens ist es damit endlich offiziell. Matthias Graf hat seine Doktorarbeit nicht abgeschrieben. Damit wäre er nicht der Täter, sondern das Opfer eines spektakulären Betruges. Nur wer dahinter steckt, ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar. Plagiatsjäger Stefan Weber spricht auf seinem Blog von einer, Zitat, beispiellosen kriminellen Energie und einer Fälschung, die an die Hitler-Tagebücher von Konrad Kujau erinnert. Also viel kleiner hat das nicht.
Aber ist ein schöner Vergleich, ne? Bei den Hitler-Tagebüchern, das war ja auch, ne? Da haben Leute nicht gesehen, wie viele Unstimmigkeiten es gab, obwohl die teilweise doch sehr offensichtlich waren.
Ja, so, und ne? Weil man es nicht sehen wollte wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Weil man's, weil die Geschichte einfach zu schön war. Ne? Also hier muss man, natürlich hatte der Typ eine Menge kriminelle Energie, aber auch diesen beiden Plagiatsjägern muss man hier ganz, ganz eindeutig den Vorwurf machen, dass die halt einen riesigen Shitstorm, wird man es ja heute nennen, losgetreten haben, die Karriere von einem Menschen oder das Leben eines Menschen fast komplett zerstört haben, ohne sich ihrer Sache vorher wirklich sicher zu sein und das wirklich ordentlich geprüft zu haben, weil das haben sie ja offensichtlich nicht getan.
Ja, und ich finde sehr interessant, wie die beiden damit umgehen, weil in dem Moment, wo klar ist, dass die beiden falsch lagen, kann man ja jetzt unterschiedlich darauf reagieren, und das machen die beiden. Also es ist wirklich sehr weit auseinander. Martin Heidingsfelder will nicht so richtig glauben, dass er einem Betrug aufgesessen ist. So wichtig ist Herr Professor Graf nun wirklich nicht, dass wegen ihm Kongressbände gefälscht werden, schreibt er zum Beispiel auf seinem Blog. Also das ist ein bisschen schlecht gealtert. Später sagt Heidingsfelder gegenüber der FAZ, wenn es eine Fälschung ist, dann ist sie genial. Also auch da schwingt ja ein bisschen mit. Der Plagiatsjäger ist nicht schuld, weil er die Fälschung nicht erkannt hat, sondern die Fälschung war einfach zu gut. Mhm. Sein Konkurrent Stefan Weber reagiert ganz anders. Er entschuldigt sich bei Graf. Er spricht bei seiner Überprüfung der vermeintlichen Quelle von einem schweren fachlichen Fehler, also den Fehler, den er selbst begangen hat, und ruft auf seinem Blog auf, weitere Unstimmigkeiten des rumänischen Sammelbandes zusammenzutragen.
Die einzig richtige Entscheidung.
Die einzig richtige Entscheidung und damit eben so offen umzugehen, sagen, ey, ich habe einen Fehler gemacht und lasst uns jetzt mal zusammen gucken, ob wir da noch mehr finden, um dem Graf vielleicht zu helfen. Ja. Dass er die Fälschung nicht früher erkannt hat, nennt Stefan Weber selbst ein Desaster für die Plagiatsforschung. Und jetzt, wo klar ist, dass nicht die Doktorarbeit, sondern der Plagiatsvorwurf gegen Matthias Graf die eigentliche Fälschung war, beginnen die Ermittlungen gegen denjenigen, der die Untersuchung in Auftrag gegeben und den gefälschten Sammelband organisiert hat. Und auch das wird niemand überraschen, das ist Otto Zatschke. Am 16. Januar 2025 startet in Saal A22 des Amtsgerichts München ein Prozess gegen ihn. Die Anklagepunkte lauten Urkundenfälschung, Urheberrechtsverletzung, Verleumdung und Betrug. Zatschke, der einen etwas ausgebeulten Nadelstreifenanzug trägt, bestreitet sämtliche Vorwürfe. Er schaut sich an diesem ersten Verhandlungstag immer wieder um und macht sich eifrig Notizen. Der mittlerweile 70-Jährige wird von zwei Verteidigern vertreten. Diese zweifeln erstmal die Zuständigkeit des Gerichtes an und wollen verhindern, dass Matthias Graf als Nebenkläger auftritt. Sie stiften Verwirrung, erheben Vorwürfe und stellen Behauptungen auf. Genau wie ihr Mandant. Aber diese Verzögerungstaktik funktioniert nicht. Die Indizien, die die Ermittler gegen Otto Zatschke zusammengetragen haben, sind erdrückend. Der Angeklagte hat innerhalb kürzester Zeit mehr als 100.000 Euro von seinen Konten abgehoben. Also er kann nicht erklären, was er mit dem Geld gemacht hat. 2021 hat Zatschke mehrere tausend Euro an einen Pakistani überwiesen, der sich im Karrierenetzwerk LinkedIn als Experte im Verfassen medizinischer Texte anbietet. Dieser Mann aus Pakistan soll laut Anklage die Doktorarbeit von Matthias Graf ins Englische übersetzt, Datenreihen kopiert und zu einem falschen Fachartikel zusammengebastelt haben. Also sie haben erstmal mit der Doktorarbeit angefangen und haben daraus dann das andere gebaut. Später habe Zatschke weitere Ghostwriter beauftragt, um andere Fachartikel für den angeblichen Sammelband zusammenzustellen. Also haben mit dem einen angefangen und dann mussten ja noch mehr da rein, ne, damit es auch aussieht wie ein Sammelband. Also ein riesen Aufwand.
Was für ein Aufwand.
Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei Otto Zatschke finden die Ermittler in dessen Kalender eine Telefonnummer aus Serbien mit dem Stichwort Books und eine Notiz über eine Summe von mehr als 2000 US-Dollar, umgerechnet in Euro. Das war laut Anklage für den serbischen Drucker bestimmt, der das angebliche Fachbuch gedruckt und gebunden hat. Genau aus diesem Land ist das Buch dann später an die Plagiatsjäger verschickt worden. Auch Martin Heidingsfelder ist vor Gericht als Zeuge geladen. Er gibt zu, dass der Auftrag für die Untersuchung der Doktorarbeit von Matthias Graf von Otto Zatschke kam. Heidingsfelder gibt mittlerweile auch zu, dass er Zatschke zu sehr vertraut hat. Sie gehen nicht davon aus, dass sie eine Fälschung vor sich haben, wenn sie es in den Händen halten, sagt er vor Gericht. Der Angeklagte selbst schweigt während des gesamten Prozesses, obwohl ihm das Gericht im Falle eines Geständnisses eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt hat. Erst ganz am Ende, als seine Verteidiger ihr Plädoyer schon gehalten haben, möchte er sprechen. Und er spricht und spricht und spricht. Mehr als eine Stunde lang. Vieles davon wirkt ohne Zusammenhang. So spricht der 70-Jährige plötzlich von einer Friseuse, die im Rechtsmedizinischen Institut in München angeblich Gutachten fälscht und spricht von seiner Mutter als geschlachtete Holocaust-überlebende Gestapo-Gefangene. Am Ende nützt es ihm nichts. Am 6. März 2025 fällt das Urteil gegen Otto Zatschke. 2,5 Jahre Haft, unter anderem wegen Verleumdung und Betrugs. Das Urteil ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht rechtskräftig. Die Richter in München sehen es allerdings als erwiesen an, dass Otto Zatschke den 400-seitigen Sammelband über Kolchizin extra von einem pakistanischen Ghostwriter hat schreiben und dann in Serbien drucken lassen hat. Wobei man sagen muss, da hat er vielleicht ein bisschen Fehler in der Auswahl gemacht. Dieser Ghostwriter ist nicht auf zurückdatierte Fälschungen spezialisiert, falls es so eine Spezialisierung überhaupt gibt. Denn nur so lassen sich die zahlreichen kleinen Fehler in diesem Buch erklären. Danach habe Zatschke die beiden Plagiatsjäger auf Matthias Graf angesetzt, um ihn, Zitat, beruflich und privat zu zerstören. Dabei sei der Angeklagte mit einer fast beispiellosen kriminellen Energie vorgegangen. Zatschkes Verteidiger und auch die Staatsanwaltschaft kündigen direkt nach dem Urteil an, eine mögliche Revision zu prüfen.
Puh, also ich würde sagen, irgendwie verfestigt sich das Bild, dass, also zumindest für mich, dass der Mensch psychisch Hilfe bräuchte.
Ja.
Weil, also eine Stunde im Gericht, sich, also sein eigenes Plädoyer zu halten und solche wirren Anschuldigungen und so, also alleine seine Mutter als geschlachtete Holocaust-überlebende Gestapo-Gefangene zu bezeichnen, mir fehlen die Worte. Und ich finde mit, das Gericht hat ihn zu 2,5 Jahren verurteilt, aber noch nicht rechtskräftig. Also für das, was er damit hätte anrichten können, ne, kommt der, finde ich, noch recht glimpflich davon.
Ja, das stimmt. Weil er hätte ja wirklich, wenn er damit durchgekommen wäre, ein komplettes Leben zerstört.
Ja, mindestens eins, ne? Also da hängt ja noch viel dran. Also, und selbst nachdem das jetzt, wie wir ja schon gesagt haben, erwiesen ist, dass, ne, dass es kein Plagiat war und so weiter, haben wir ganz am Anfang schon gesagt, ein bisschen was bleibt immer kleben.
Ja, das stimmt. Das ist das ganz große Problem, was man natürlich oft hat bei der sogenannten Verdachtsberichterstattung. Ne? Muss man sich immer genau überlegen, wenn Vorwürfe nicht erwiesen sind, will man darüber berichten oder nicht, weil eben immer was hängen bleibt. Und das ist ja in dem Fall auch so. Wenn ich jetzt den Namen Matthias Graf höre, denke ich nicht erst an den renommierten Rechtsmediziner, sondern denke erst an diese Vorwürfe. Obwohl ich weiß, dass sie eben ja nicht gestimmt haben in dem Fall. Aber ja, das ist eben das. Das bleibt kleben. Und ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, inwieweit der Otto Zatschke unter einer psychischen Erkrankung leidet. Ich habe kein Gutachten finden können. Aber es ist zumindest im Urteil nicht von in irgendeiner Form einer Schuldunfähigkeit oder einer eingeschränkten Schuldfähigkeit die Rede. Also falls er eine Erkrankung hat, ist sie zumindest nicht so stark, dass er unter deren Einfluss gehandelt hat. Also vielleicht ist er verrückt, um es jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen, aber nicht so verrückt.
Ja, also der, also abgesehen von der kriminellen Energie gehört ja auch eine Menge, also ich will jetzt nicht Intelligenz sagen, aber das ist ja nichts, was man mal eben so aus der Tasche zieht, so ein Plan, ne? Also sowas, wie du ja schon gesagt hast, ne, man glaubt immer, es ist unmöglich, bis es dann mal passiert ist. Und das hier ist ganz eindeutig so ein Fall.
Absolut. Und das ist halt auch so ein Typ, der Zatschke, wo du nur hoffen kannst, dass du dem in deinem Leben in keinem Zusammenhang irgendwie begegnest. Sei es als Arbeitskollege, als Nachbar oder so. Weil das ist so jemand, wenn du mit dem einmal aneinander gerätst, der macht dich kaputt. Das hat er jetzt hier bewiesen, wie weit er bereit ist zu gehen für ein Gutachten, was ja noch nicht mal sich gegen ihn gerichtet hat. Das ist ja das Verrückte daran. Ne? Also das Rechtsmedizinische Institut der Uni München hat ja eben nicht festgestellt, dass er seine Mutter vergiftet hat, sondern das Gegenteil. Und doch fand er das so blöd, dass er gedacht hat, den Graf, den mache ich jetzt fertig.
Ja, das, also so jemand möchte man nicht zum Feind haben. Also so ohne Skrupel, der wirklich bis zum letzten Meter geht.
Ja, und ich meine, er hat wahrscheinlich sich gedacht, das ist jetzt der absolute Masterplan und das wäre es ja auch gewesen, wenn er nicht diese kleinen Details und Fehler in diesem gefälschten Buch aufgetaucht wären. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Matthias Graf nicht wirklich so Lust hat, dass der Fall nochmal aufgerollt wird in dem Verfahren. Ja, logischerweise, er hat immer wieder betont, dass er die ganze Sache hinter sich lassen und einfach in Ruhe weiterarbeiten will, was wahrscheinlich das Vernünftigste ist, was man nach sowas machen kann. Ich finde ganz interessant, wie es den beiden Plagiatsjägern ergangen ist. Ohne die wäre das Ganze ja gar nicht möglich gewesen. Die haben das Ganze überhaupt erst ins Rollen gebracht. Hm. Martin Heidingsfelder hat in dem Zatschke-Prozess erfahren, dass auch gegen ihn wegen übler Nachrede und Verleumdung ermittelt wird. Was ich ganz spannend finde, weil das zeigt ja eben auch ganz deutlich, dass diese Vorwürfe, auch wenn es erstmal nur Vorwürfe sind, des Plagiates eben auch eventuell gewisse Tatbestände erfüllen. weil sie eben, selbst wenn es nur Vorwürfe sind, Karrieren zerstören können, Leben zerstören können. Über eine Entschuldigung von Martin Heidingsfelder bei Matthias Graf ist nichts bekannt. Stefan Weber dagegen, der vor kurzem in einem anderen Fall in Linz wegen Übernachrede zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, also da hat es schon Urteile in die Richtung gegeben, hat sich bei Matthias Graf entschuldigt. Ihm gegenüber soll Weber angekündigt haben, seinen Job als Plagiatsjäger an den Nagel zu hängen, sollte sich der angebliche Sammelband als Fälschung herausstellen. Dass er das nicht getan hat, ist spätestens seit den Schlagzeilen um die Nichtwahl der Richterin Frauke Brosius-Gersdorf im Bundestag klar. Dazu passt vielleicht ganz gut, was Matthias Graf schon 2022 im Interview mit der lieben Kollegin Anne Kunze von Zeitverbrechen, liebe Grüße an der Stelle, über Plagiatsjäger bzw. Monsterjäger gesagt hat. Wer Wissenschaftler überprüft, sollte das auch mit wissenschaftlichen Methoden tun. Und das heißt zumindest, bei einer Hypothese auch die Gegenhypothese zu prüfen. Das ist hier offensichtlich nicht passiert. Es ging wohl nur darum, Aufsehen zu erregen.
Das ist ein sehr treffendes Zitat, finde ich. Mhm. Und das ist was, was mir so gar nicht bewusst gewesen ist, weil ich so sehr in diesem Denkmuster, also als Wissenschaftler zu arbeiten, drin bin, dass ich ganz selbstverständlich davon ausgegangen bin, dass die Plagiatsjäger natürlich auch mit einer wissenschaftlichen Methodik an die Plagiatsjagd gehen, was sie offensichtlich nicht getan haben.
Ja, also, sonst hätten sie in dem Fall auch eine Gegenhypothese haben müssen und sagen müssen, es ist eben kein Plagiat. Was spricht dafür? So würde genau. Man ja normalerweise arbeiten, ne?
Ja, genau. Oder zumindest die Quellen ordentlich überprüfen, die man nutzt. Ne? Also zu gucken, wo kommt das denn her? Und selbst wenn es, wie ich ja gesagt habe, in der Zeit nicht ganz so leicht war, eventuell Sachen zu finden oder deren Ursprung festzustellen, hätte man sich an der Stelle nicht zufrieden geben können damit, zu sagen, ja, es gibt nur diesen einen Band, keine Ahnung, wo der herkommt, gibt keine unterstützende Literatur dazu. Spätestens da hätten die Plagiatsjäger stutzig werden müssen oder zumindest sagen müssen, wir haben nicht genug Beweise, um irgendetwas zu behaupten. Also auch die Tatsache, wie die damit umgegangen sind, beide ja sehr unterschiedlich. Ne? Der eine, der überhaupt gar kein Fehlverhalten eingesehen hat, ja. Und der andere, der gesagt hat, ja, okay, da habe ich einen Fehler gemacht und wenn sich das als Fälschung wirklich herausstellt, dann hänge ich meinen Job an den Nagel. Was, wie wir jetzt wissen, auch nicht getan hat, zeigt auch ein bisschen was über die Persönlichkeiten davon. Ne? Also es scheint halt auch ein lukrativer Job zu sein.
Erstmal das, lukrativ, und er bringt natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Die beiden sind dauernd in den Medien. Das ist ja auch etwas, was einem gefallen kann. Ne? Das weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt eine reine Mutmaßung, aber natürlich spielt das auch eine Rolle bei den meisten Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, dass sie es auch geil finden, in der Öffentlichkeit zu stehen.
Ja, klar.
Und ich frage mich halt einfach, ob man nicht erst mit Vorwürfen an die Öffentlichkeit gehen sollte, wenn man die auch beweisen kann, dass die zutreffen und nicht die Geschichte schon ist, wir überprüfen auf Vorwürfe, weil das war ja in diesem Fall so, ne?
Ja.
Also da war ja die Geschichte, es gibt Vorwürfe, die werden jetzt überprüft und eigentlich hat sich das ja dann alles komplett in Luft aufgelöst. Und da ist gerade bei so heiklen Geschichten ja eher die Frage, sollte man nicht erst in die Öffentlichkeit gehen, wenn man bewiesen hat, dass jemand plagiiert hat?
Ich glaube, das ist was man als Journalist lernt, oder? Also ordentliches journalistisches Arbeiten, dass man erst an eine Öffentlichkeit geht oder an andere Stellen herantritt, wenn man sich relativ sicher ist oder wenn man seine Vermutungen untermauern kann mit Beweisen.
Ja, das ist ja das, was ich gerade schon kurz angesprochen habe mit der Verdachtsberichterstattung. Also es kann eben manchmal wichtig sein, auch über Verbrechen in diesem speziellen Fall jetzt zu berichten, wenn es noch kein Urteil gibt. Also wenn kein Gericht unabhängig festgestellt hat, dass jemand eine Tat begangen hat. Aber da gibt's halt ganz bestimmte und wichtige Vorgaben, an die man sich halten muss. Und die gibt's im wissenschaftlichen Betrieb eigentlich auch. Also da muss man ehrlich gesagt auch die Medien jetzt mal mitkritisieren, die diese Vorwürfe aufgenommen haben, ohne sie zu überprüfen oder zu einem Zeitpunkt, als sie noch nicht wirklich überprüft waren.
Ja, da war wahrscheinlich auch die Geschichte zu verlockend, ne?
Absolut, absolut. Und da nehme ich mich selber auch nicht von aus, wenn du eine geile Geschichte vor der Nase hast als Journalist, das ist das Beste, was dir passieren kann.
Ja.
Und dieser Blutrausch, den dann vielleicht die Plagiatsjäger verspüren, den verspüren Journalisten natürlich auch.
Ja, Es gibt, das ist ganz, ganz witzig, in der Festkörperphysik, ne, ist schon sehr speziell, aber es gibt sowas, es gibt sowas wie den heiligen Gral der Festkörperphysik. Aha. Und das ist so ein bisschen, also zumindest würde ich sagen, das ist der heilige Gral der Festkörperphysik. Und das sind Raumtemperatur-Supraleiter. Also Materialien, die bei Raumtemperatur Strom ohne ohmschen Widerstand leiten. Also Supraleiter gibt es haufenweise, aber die leiten alle bei, weiß ich nicht, bei minus 200 Grad oder so stromverlustfrei. Ja. Und es gibt sogenannte Hochtemperatur-Supraleiter, an denen viel geforscht wird. Die sind dann so bei, weiß ich nicht, bei minus 100 Grad oder minus 80 Grad oder so. Also immer noch relativ kalt. Und der heilige Gral wäre, eine Materialkombination zu finden, die supraleitende Eigenschaften hat bei Raumtemperatur. Und alle Jubeljahre kommt immer mal wieder die Berichterstattung auf, dass irgendjemand in irgendeinem Labor so einen Hochtemperatur-Supraleiter gefunden hat. Und viele Medien überschlagen sich dann immer mit Sensationen in der Physik und so weiter. Und in den 12 Jahren, die wir jetzt methodisch inkorrekt machen, sind wir sehr vorsichtig geworden, wenn so eine Meldung mal wieder durch die Gegend fliegt. Das wäre ein Instant-Nobelpreis. Ja. So ein Ding. Und auch da ist, glaube ich, die Versuchung sehr, sehr hoch für viele Berichterstatter, da zu sagen, so wow, die Erkenntnis, weil jeder möchte halt der Erste sein, der darüber berichtet.
Ja, da sind wir wieder bei diesem, ne, wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens nicht wahr.
Ja.
Aber klar, die Zeiten auch in den Medien haben sich natürlich geändert.
Massiv.
Social Media ist so wichtig geworden. Alles, was Presse ist, steht massivst unter Druck. Die Redaktionen werden verkleinert und es muss halt alles viel schneller gehen. Mhm. Es gibt ja eben diese, ich nenne das jetzt mal, diesen Ticker-Journalismus, ja, diesen Eilmeldungsjournalismus. Das ist mir auch schon passiert, als ich beim Radio gearbeitet habe, dass von allen Seiten der Druck kommt, sagt, das ist jetzt die Eilmeldung, die muss raus, und dann haust du das raus und merkst, scheiße, da war ein Rechtschreibfehler drin. Und das ärgert einen total. Und ich habe für mich gelernt, okay, dann bin ich halt eine Minute langsamer als die Konkurrenz, aber dann haue ich es wenigstens richtig raus. Und das ist eben genau die Schwierigkeit, dass, was du gerade sagtest, ne, jeder will die Nachricht zuerst haben und zuerst verbreiten und möglichst viele Klicks und Shares und Follows generieren. Das tut Journalismus nicht immer gut. Wissenschaft wahrscheinlich auch nicht.
Nee, wollte gerade sagen, also in der Wissenschaft hat man ein ähnliches Phänomen. Du hast ja Publikationsdruck ohne Ende. Und auch da würde ich sagen, werden manchmal Sachen veröffentlicht, die vielleicht nicht ausreichend gut überprüft wurden. Ne? Also man hat so in den großen wissenschaftlichen Journalen, so die berühmten Science und Nature und so, die immer so Bleeding Edge sind, ne, hat man halt auch häufiger dann Paper, die zurückgezogen wurden, weil man dann gesehen hat, so, ah nee, die waren doch nicht so ganz sauber. Mhm. Weil es halt auch da der Punkt ist, ne, du willst halt was veröffentlichen, bevor es jemand anders tut.
Ja, das ist interessant. Diese Parallele war mir vorher gar nicht so bewusst. Aber ja, dieser Druck, den hat natürlich jeder, der irgendwas veröffentlicht. Man möchte der Erste sein. Ich möchte jetzt auch nicht, dass wenn dieser Podcast oder diese Folge jetzt rauskommt, dass ein anderer Podcast den eine Woche vorher gemacht hat. Ich kann es natürlich nicht verhindern, weil du kannst dich nicht mit allen 500 anderen True Crime Podcasts absprechen. Sowas kann immer mal passieren. Aber natürlich möchte ich der erste größere Podcast sein, der den Fall behandelt. Das ist ja ganz klar. Ich habe noch eine Frage an dich, die jetzt, ich kann mir die Antwort vielleicht schon denken. Würdest du als Wissenschaftler sagen, dass Plagiatsjäger dem Wissenschaftsbetrieb helfen?
Das würde ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Also gerade diese Art von Plagiatsjäger, über die wir hier sprechen, die halt von Geld motiviert oder von, also durch Auftraggeber im politischen Kontext motiviert sind, helfen der Wissenschaft kein Stück. Und eigentlich braucht die Wissenschaft auch keine dedizierten Plagiatsjäger, denn die wissenschaftliche Methodik an sich hat ihr Korrektiv inhärent, also das ist so oder so drin, weil wenn ich als Wissenschaftler jetzt hingehe und irgendwas veröffentliche, wie zum Beispiel, nehmen wir nochmal dieses Supraleiter-Ding und hau ein Paper raus mit Messwerten, wo ich sage, hier, Supraleiter, die und die Materialkombination unter den und den Bedingungen funktioniert super, dann ist das erstmal eine Sensation. Aber das Erste, was passiert ist, dass andere Gruppen, die auf dem gleichen Gebiet oder ähnlichen Gebiet arbeiten, versuchen, das zu reproduzieren und zu überprüfen. Ja. Und wenn etwas nicht reproduzierbar ist, dann ist das im Grunde ja schon sowas wie eine Überprüfung, ob das andere denn überhaupt sein kann. Also so wissenschaftliche Erkenntnisse sind immer erst dann gesichert, wenn es mehr als eine Veröffentlichung dazu gibt. Wenn das auch von anderen reproduziert und überprüft wurde.
Spannender Einwand, ja.
Ja, das ist was Leuten, die nicht aus dem Fachgebiet kommen oder die in der Wissenschaft selber eventuell nicht gearbeitet haben, etwas, das den Leuten nicht so bewusst ist. Deshalb sieht man auch ganz, ganz viel so im Bereich der Medizin oder so, dass du zum Beispiel Reizthema für viele Leute Homöopathie. Du findest natürlich irgendeine Studie, die halt irgendwelche Wirkungen von Homöopathie nachweist. Aber eine Studie sagt gar nichts. Naja, das ist immer die Frage, ist die sauber gemacht, ist die unabhängig und so weiter und so weiter. Und egal, welche verrückte Behauptung du aufstellst, eine Studie, die dich untermauert, findest du immer, immer dazu. Also gar keine Frage. Aber die gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis hast du eigentlich erst, wenn deine Erkenntnis reproduziert wurde und bestätigt wurde. Und deshalb denke ich, brauchen wir in der Wissenschaft an sich keine Plagiatsjäger, die sich irgendwie auf die Fahne schreiben, zu gucken, ob irgendwas irgendwo kopiert wurde, weil das System korrigiert sich selbst.
Das ist eine sehr gute und sehr spannende Einschätzung, die du natürlich besser liefern kannst, weil du aus diesem Betrieb mehr kommst als ich, weil die ja auch oft...
Da also
die,
schwarze Schafe, keine Frage.
Auch, natürlich, gar keine Frage, gibt es bei True Crime Podcastern auch, weil die Plagiatsjäger selbst ja immer sagen, wir arbeiten im Dienste der Wissenschaft und wir wollen eine reine Wissenschaft, die richtig zitiert. Mhm. Ich glaube, wir haben in dieser Folge gelernt, dass es da durchaus noch andere Gründe gibt, diesen Job zu machen. Ich habe zum Schluss der Folge noch eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle und dir natürlich auch, denn du wolltest ja gerne hier zu Gast sein.
Ich freue mich immer noch hier zu Gast zu sein.
Genau, also du hast es dir selbst ausgesucht, wollte ich damit sagen. Was glaubst du, warum sind Menschen so fasziniert von Verbrechen?
Weil ich glaube, jeder von uns irgendwo in seinem Inneren eine Faszination für so dunkle Ecken in unseren Wesen hat. Also keiner von uns ist ein absoluter Engel und perfekt. Und ich glaube, deshalb fasziniert es uns als Menschen, wozu Menschen fähig sind. So die Faszination des Grauens, wenn man so möchte.
Also auch immer ein bisschen die Auseinandersetzung mit dem eigenen, was man vielleicht machen könnte, ne? Das glaube ich.
Ja, oder worüber man nachgedacht hat, ne? Also nur weil man irgendwie den Gedanken hat, heißt das ja nicht, dass man das tut. Ne? Aber
glücklicherweise.
Genau. Ich denke, die menschliche Psyche ist da unglaublich komplex und es gibt da unglaublich tiefe Löcher. Und das ist der Grund, warum das uns als Menschen so fasziniert zu sehen, wozu Menschen fähig sind.
Finde ich sehr spannend und eine sehr kluge Antwort, aber von dir hatte ich auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt.
Schleimer.
Es hat ganz, ganz großen Spaß gemacht und ich finde das so wunderbar an diesem Podcast. Also du wirst wahrscheinlich auch jetzt wieder Leute haben, die sagen, Wissenschaft langweilt mich, das war mir nicht blutig genug. Ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich liebe es bei Verbrechen von nebenan, dass jede Folge anders ist, dass ich immer andere Gäste habe und dass ich auch mal in einem True Crime Podcast über Supraleiter reden kann und selber noch was lerne. Das ist auch das Schöne. Ich habe heute wieder selber was gelernt und dafür danke ich dir.
Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte und ich finde immer noch, Podcast ist ein unglaublich schönes Format, das uns hoffentlich allen noch lange erhalten bleibt.
Absolut. Also ich wüsste gar nicht, was ich ohne Podcast machen würde. Also auch beruflich würde ich wahrscheinlich Radio machen, keine Ahnung. Aber ja, ich glaube, ohne Podcast wird der Welt ein bisschen was fehlen.
Ja.
Reini, danke für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns ganz bald in dieser Konstellation oder in einer anderen wieder. Würde mich sehr freuen.
Mich auch.
Dankeschön, auf Wiederhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt, mit der nächsten Folge Verbrechen von nebenan. Die könnt ihr übrigens bei RTL Plus Podcast jetzt schon hören. Da gibt's die Folgen nämlich immer 2 Wochen früher. Also nochmal, Reini, danke für deine Zeit. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.